Liebe Roommates, es ist eine weitere Episode von unserem Wir schicken uns gegenseitig einen Gast in den Podcast. Heute ist Paul dran. Ich habe ihm jemanden besorgt, den ich persönlich ultra faszinierend finde. Wir haben uns mal vor 10 Jahren kennengelernt bei MTV Home. Und ich sage jetzt einfach mal so lose, 10 Jahre können auch 12 gewesen sein oder 9. Ich habe keine Ahnung, wie lange das her ist. Ich habe es nicht so mit Jahreszahlen. Aber der hat mich so nachhaltig beeindruckt, der Typ, dass ich ihn seitdem immer irgendwie verfolgt habe, was er so macht. Die Rede ist von Sebastian Steutner. Sebastian ist der einzige deutsche Big Wave Surfer. Und wenn ich Big Wave Surfer meine, dann meine ich wirklich diese Riesenwellen, die einem den Atem stocken lassen, wenn man sieht, dass da ein kleiner Surfer drin ist. Der Typ ist unfassbar. Als ich ihn anrief und meinte von mir so, ey Sebastian, hättest du Bock mit Paul die Folge zu machen? Meinte er, ja, passt eigentlich gerade ganz gut. Ich habe nämlich irgendwie die Rippen gebrochen und kann gerade nicht surfen. Wie das passiert ist, würde er wahrscheinlich gleich alles erzählen. Es ist aber einfach unglaublich. Also vielleicht so ein paar Fakten zu Sebastian, was er jetzt gerade vorbereitet. Wird es einen riesen Doku über ihn geben, denn also mir fehlen gerade die Worte, das klingt so unglaubwürdig, würde ich sagen. Also der Weltrekord liegt bei ungefähr 25 Meter, ja. Die krasseste Welle, die jemals jemand gesurft ist, ist ungefähr 25 Meter hoch. Und das muss man sich vorstellen, 25 Meter, das ist ein, ich würde mal sagen, ja, 10-stöckiges Haus, 8-stöckiges Haus. Also das ist richtig, richtig hoch. Sebastian wiederum plant gerade einen Ritt auf einer 50-Meter-Welle. Das ist so ein bisschen wie damals, ich weiß nicht, ob ihr euch erinnern könnt, als dieser Österreicher da aus der Kapsel vom Rande der Atmosphäre gesprungen ist für diesen Getränkehersteller aus Österreich. Das ist einfach irre. Das gab's bis hier nicht. Aber der Typ sagt, ja na, aber ist ja logisch, das muss ja jetzt einmal irgendwie das Nächste sein. Und das kriegt er auch nur deswegen hin, weil er halt andere Technologien einsetzen will, also wirklich diesen ganzen Sport auf ein neues Level heben will. Der Typ ist wahnsinnig. Also ich weiß nicht, wenn ich die Bilder sehe, kriege ich Todesangst. Und der ist der Typ, der sich da rausziehen lässt mit einem Jetski und alleine also ich würde mich mit einem Jetski nicht mal auf so eine Welle rausziehen lassen, wohlwissend, dass der Typ, der den Jetski fährt, die volle Kontrolle über die Situation hätte. Es ist einfach Wahnsinn. Also nur, am liebsten würde ich ihn selber interviewen, bin ich ehrlich, auch wenn ich ihn kenne und wir irgendwie schon das ein oder andere Gespräch mal geführt haben, aber es ist einfach insane, was dieser Typ leistet. Ich habe auch mit so ein paar Freunden gesprochen, die irgendwie auch alle so wirklich gut surfen können, die sagen so, ja, ohne Worte, also wenn man mal in so einer krassen Welle, und ich bin mit Paul mal, vielleicht ist die Geschichte passender hier, ich bin mit Paul mal bei ihm da am Blackies Beach, ne, da kommen so Wellen rein, die sind, wenn sie hoch sind, 2 Meter hoch oder 2,50 vielleicht hoch. Wenn man da auf dem Wasser liegt und da kommt so eine 2,50 Meter Welle angerollt, ne, dann scheiß ich mir in die Hose, weil ich auch nicht surfen kann, aber es ist einfach unvorstellbar, dass dieser Typ eine Welle reiten will, die so hoch ist wie ein kleiner Kirchturm, 50 Meter. Auf jeden Fall hat er keine Angst. Ich bin sehr gespannt, was das Gespräch ergeben wird. Definitiv ist Sebastian niemand, den man an der Stimme erkennen wird oder wo Paul sagen wird, ah ja klar, du bist es so. Ich glaube, wenn er anfängt zu erklären, was er macht, dann wird es schon klarer. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass es sehr spannend wird, weil Paul ja, wissen wir alle auch, seitdem er da in Newport wohnt, ja auch jeden Tag surfen geht und auch sehr gut darin ist, jemandem Surfen beizubringen wie mir. Es wird sicherlich ultra faszinierend sein zu hören, wie wird man Big Wave Surfer, wie fängt man da überhaupt an und wann fängt man an, diese Dinger zu reiten, wie kriegt man den Respekt in der Szene, wie ist es, dass man da überhaupt mit in die Wellen rein darf, das ist ja schon an einem normalen Strand so, dabei bei Paul um die Ecke, dass man komisch angeguckt wird von 45-jährigen Vätern, die da morgens vor der Arbeit nochmal surfen gehen, wenn da so jemand wie ich im Wasser bin, und denen da die Welle klaut, ne? Also ich bin jetzt schon ultra gespannt darauf, was passieren wird. Ich möchte noch mal ganz kurz erwähnen, dass wir nicht nur mit einer goldenen Henne ausgezeichnet sind, sondern auch einen wahnsinnigen Newsletter haben auf awfnr.de. Könnt ihr euch da gerne anmelden. Und wir sind sehr stolz darauf, dass O2 uns seit Jahren als treuer Partner hier zur Seite steht. Und deswegen sage ich, präsentiert wird euch natürlich auch diese Folge von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Und ja, jetzt geht's los. Ich habe genug geredet, jetzt sollen die beiden quatschen. Ich bin sehr gespannt.
Hallo, wer ist da?
Hi, hier ist dein Gast.
Oh Gott. Du bist der Ersatz, Joko. Also du bist männlich, das kann ich schon mal sagen.
Genau.
Oh Gott, oh Gott. Wo befindest du dich gerade physisch? Also in welcher Stadt?
Ei, Darf ich es so einfach machen?
Nee, dann nicht. Wenn das viel erklärt, dann... Wie alt bist du?
Ich bin Mitte 30 und ich bin in Portugal. So viel sage ich.
In Portugal? Du bist nicht Jan Frodeno, oder?
Nein.
Den hätte ich nicht an der Stimme erkannt. Ich erkenne dich nicht an der Stimme. So viel kann ich. Ich bin offen und ehrlich. Haben wir uns schon mal gesehen in unserem Leben?
Ich glaube nicht, nein.
Boah, ist das fies. Ich hoffe, du leidest auch ein bisschen mit mir. Aber wusstest du, bevor Joko dich angerufen hat, wer ich bin?
Ja.
Ist halt gutes Wetter in Portugal. Wo bist du denn in Portugal? In Faro?
In Nazaré.
In Nazaré. Oh. Bist du da am Surfen manchmal?
Manchmal, ja.
Und manchmal bist du am Big Wave Surfen. Okay. Und hältst du den aktuellen Rekord für die größte Welle der Welt?
Er ist ein bisschen umstritten. Manche sagen ja, manche sagen nein.
Bist du der von Mercedes gesponserte... Fuck, jetzt fällt mir aber der Name nicht ein. Ich habe einen Film über dich gesehen, kann das sein?
Kann sein, ja. Und ich
du bist von Mercedes gesponsert?
Ja? Nicht mehr. Ja, aber der bin ich.
Und du kamst mal in der Formel 1 auch vorbei, oder nicht? Du warst doch mal geplant, dann kamst du aber nicht. Du warst mal zu Besuch eigentlich und dann kamst du aber nicht. Kann das sein?
Das kann sein, ja.
Hast du mich sitzen lassen, weil da wurde... Sebastian Steudner.
Genau.
Bist du Sebastian Steudner?
Der bin ich.
Okay. Oh. Jetzt kann ich schon mal durchatmen. Und woher kennst du Joko?
Ich kenne Joko. Ich war mal bei ihm in der Sendung vor gefühlten 100 Jahren.
Ja?
Bei MTV Home.
Oh Gott. Was hast du da? Das ist ja wirklich 10 Jahre her. Was hast du da gemacht?
Da war ich Gast. Da habe ich das erste Mal den Big Wave-Titel gewonnen.
Okay.
Und war dann bei ihm in so einem Studio, Wohnzimmer, glaube ich, hieß das.
In Berlin irgendwo da, ne?
Am Wasser. In Berlin, ja. Genau.
Da sah er noch so ein bisschen kniechmäßig aus, ne? Mit so einer Brille und dies und das, da ist er ein bisschen. Aber die gleiche Crew war das damals, ne? Da war auch Paulina schon dabei und Klaas,
ja,
und dies,
genau,
und das.
Genau.
Crazy. Hat dir das damals geholfen? Also war das gut für die Vermarktungstätigkeit eines, weil es ist jetzt, ja. Du wirst ja Vermarktung wichtig. Also für dich ist ja Vermarktung wichtig wahrscheinlich auch, oder?
Ja, definitiv. Das war das erste Jahr, wo, also ich war der erste Europäer, der diesen Titel gewonnen hat und die Sportart hat nicht stattgefunden in Europa. Nazaré gab es noch nicht.
Okay.
Beziehungsweise Nazaré gab es schon, aber wurde noch nicht gesurft. Und für mich war das Jahr, also 2010, 2011, glaube ich, war das, so der mediale Durchbruch in Deutschland und das war einer der Auftritte, die definitiv viel, viel geholfen haben, ja. Damals war noch TV Total und so. Die gute
Warst
alte
du da
Zeit.
Auch? Warst du auch bei TV Total? Bei Stefan Raab? Was hat er? War der nett oder? Also ich habe den nie kennengelernt. Und ich frage mich immer, wie der so ist. Also kommt der wirklich erst ganz spät auch zur Sendung und so weiter? Oder hat er davor interessiert gefragt? Also ich habe bei Reinhold Beckmann lang gearbeitet und war dann auch bei Zirkus Halligalli. Da waren die Hosts immer sehr, sehr nett und sehr herzlich und sehr intensiv, aber ich habe schon gehört, dass Stefan Raab sich jetzt davor nicht so viel um Gäste kümmert. Wie war das bei dir?
Also ich glaube, ich war insgesamt 3 oder 4 Mal bei ihm.
Ja.
Und der war immer sehr interessiert. War auch einer der ersten der Talkshow-Hosts, die mich eingeladen haben.
Okay.
Und war auch im Gespräch immer sehr, sehr respektvoll. Also hat nicht versucht, irgendwie da Witze draus zu machen, sondern eher versucht, mir eine Plattform zu geben. Und ja, war jetzt nicht der Geselligste vor der Sendung, aber hat immer vorbeigeschaut und hat auch immer ein bisschen abgehangen und ein bisschen gequatscht, ja. Also ich fand den immer cool. Aber ich habe von ganz vielen auch gehört, dass er sehr sehr...
Reserviert ist, glaube ich, der Begriff.
Den
ich manchmal höre, was ja auch wieder ein Schutz ist, ne? Also Joko zum Beispiel ist ja tatsächlich, glaube ich, mit dem befreundet, die haben eine Show zusammen gemacht und das ist, der redet immer in sehr großen Stücken auch, also ich kenne ihn halt nicht, deswegen interessiert mich. Ich finde es auch faszinierend, wie der quasi, ja, es ist natürlich faszinierend, dass der wirklich Stopp gesagt hat, also es beschäftigt uns ja alle. Wie alt bist du?
Ich bin jetzt 35.
35? Also, irgendwann muss man ja auch mal, also du surfst noch aktiv, ne?
Ja, yeah, ich bin, also Bigger Surfen ist, also so ab meinem Alter kommt man in die Prime.
Ja, the Prime Rip.
The Prime Rip, genau. Ja, aber Rippe ist gerade nicht so, aber the Prime Rip, ja. ja, also die nächsten 5, 6, 7 Jahre werde ich noch, also kann, ist jetzt meine beste Zeit sozusagen.
Okay, und aber irgendwann muss man ja aufhören. Also weißt du, irgendwann gibt es ja so den Moment, wo man, und also mich hat es lange beschäftigt, mehrfach, wo, also ein gutes Timing, ja, und das ist ja, wenn man weiß, wann man startet, aber auch, wann man aufhört. Also das Zweitere ist ja viel wichtiger, finde ich, dass man irgendwie ein Gefühl dafür hat, von was wegzugehen. Und da muss ich sagen, ist Stefan Raab jemand, den ich bewundere dafür, dass der ja irgendwann wirklich Stopp gesagt hat und aktiv und das selbst agierend gestaltet hat. Und das ist mir zum Beispiel nicht so immer gelungen. Weißt du, also ja, 3, 4 Mal auch gelungen, aber manchmal war ich auch ein bisschen, um in der Analogie zu, wie lange reitet man so eine Welle? Weißt du? Also wo geht man raus? Wie schnell muss man? Aber da habe ich ganz, ganz viele Fragen zum Surfen und dies und das. Die aber eigentlich, ich glaube, du solltest Fragen an mich vorbereiten auch. Sollen wir die mal abfrühstücken? Hast du die? Gibt's da was?
Echt, das wurde mir nicht gesagt. Aber ich kann ja hier Freestyle-mäßig.
Ja, umso besser. Ich will dich nur nicht sofort so voll schweilen, deswegen dachte ich kurz.
Wo lebst du denn?
Ich lebe in Newport Beach. In Kalifornien, im Süden von LA. Und bin absolut ambitionierter Hobby-Surfer. Und scheitere hart an dem Sport, muss ich wirklich sagen. Also einer der absoluten Scheiterthemen, die ich in meinem Leben habe, ist Surfen. Weil ich wirklich, also ich würde wirklich gern sagen, dass ich surfe, weil ich so den Lifestyle sehr mag und dies und das. Und ich komme wirklich nicht über Foamboard. Ich habe einen so einen, wir nennen es, also das ist quasi das größte Surfboard der Welt. Da kann man gefühlt auf 2 Wellen gleichzeitig surfen. So lang ist es. Und damit, hier gibt es einen Spot, der heißt Blackies. Also da kann man dann so, okay, ich bin ganz ehrlich, ich kann eigentlich nur surfen, wenn ich mich vom Boden abstoßen kann bei der Welle. Also ich brauche einen Spot, wo man
weil du dann in die Welle reinkommst.
Genau, dann kann ich in die Welle mich reinstoßen und dann kann ich mich aufrichten und dann stehe ich manchmal. Aber das ist mein Surf-Level gerade.
Und wie lange surfst du schon?
4 Jahre, 5 Jahre. Also seit ich hierher gezogen bin, habe ich es wirklich intensivst versucht.
Und es macht dir immer noch super viel Spaß, auch wenn es...
Ja, also das zweite Problem, was ich wirklich habe, ist, dass ich mich nicht motiviert kriege, allein zu gehen. Also es ist, wenn ich, also wir sind ja offen und ehrlich, mir ist es tatsächlich peinlich. Also wenn ich mit jemandem zusammen hingehe, finde ich es voll okay, aber dadurch, dass da so viele gute Leute sind und auch an dem, also ich bin hier mal bei Blackies, das ist so der Spot der Kranken und Alten und Dicken und so weiter. Und aber auch da sind natürlich so perfekte 55-Jährige, da gibt es eine so eine Frau, die immer da auf so einem Longboard tanzt und alles sieht völlig easy aus und dann komme ich da und krüppel in der Gegend rum. Das schaffe ich nur, wenn jemand zu Besuch ist. Dann gehe ich auch, also wir haben öfter mal, wenn Leute zu Besuch sind, dann gehen wir jeden Tag und dann geht es ja auch schnell, also dann finde ich das. Aber ich kriege es nicht hin, allein loszugehen.
Ja, ist super interessant. Ich habe vor ein paar Jahren mit meiner Schwester zusammen eine Jugendorganisation gegründet in Berlin.
Ja.
Die ist, wir machen Welle. Und die, die unterstützt Kids aus schwierigen Verhältnissen über ein Surfprogramm zu mehr Selbstbewusstsein zu bekommen.
Und wo surfen die?
Und ja, die bereiten sich 10 Monate lang in Berlin vor, lernen schwimmen, alle möglichen Skateboarden, Stand-Up-Paddeln, so werden langsam rangeführt und kriegen eben am Anfang das Ziel in den Kopf gesetzt, ihr fahrt in zehn Monaten ans Meer zum Surfen und ist manchmal hier in Portugal und jetzt dann auf Sylt. Jetzt gerade Corona-Zeiten geht nichts, aber davor war es hier und auf Sylt. Und dann sind die eine Woche lang im Surfcamp. Und das ist ganz interessant, weil ich die gleichen Erfahrungen mit den Kids gemacht habe. Also wenn die in der Gruppe sind und dann gegenseitig auch so das akzeptieren, dass sie hinfallen, dass es schwierig ist, dass sie immer wieder versuchen müssen, dann macht es ihnen super viel Spaß. Also sobald die alleine sind, haben die gar keinen Bock drauf.
Aber weil sie sich auch schämen oder weil sie...
Ja, weil es dann schwierig, also weil dann plötzlich der Spaß, also wenn kein Erfolg da ist, die Kids, die es schaffen, also die sofort Talent haben und irgendwie auf dem Brett aufstehen können und rumsurfen können, die sind angefixt und die kriegt man nicht mehr aus dem Wasser. Aber die Kids, die es schwer haben, die überwinden sich dann nicht, weiter zu surfen. Also wenn alle draußen sind zum Beispiel oder so, ich habe da manchmal versucht, so Einzelcoaching einfach mit denen allein rauszugehen und dann war das plötzlich kein Spaß mehr.
Crazy. Okay, und wie merkst du Talent früh? Also wie wichtig ist Talent?
Ich glaube, Talent ist ein Teil beim Surfen, also ist ein wichtiger Teil. Und kommt auch immer darauf an, wann du anfängst. Ich glaube, wenn du jung und ohne Talent bist, dann kriegst du Sinn irgendwann.
Der Zug ist abgefahren bei mir, ich bin 40 geworden.
Ja, ich glaube, also Bottomline ist, es muss Spaß machen, glaube ich. Ja. Also egal, was man macht. Und das ist auch, weil du sagst, wann hört man auf oder wann fängt man an, ist, glaube ich, ist immer, hat immer was mit Spaß und mit dem Gefühl, so dass es, dass was vorangeht, dass sich was entwickelt, egal wie klein oder groß es ist, oder wenn es auch nur irgendwie, also wenn es keine Performance ist, die sich entwickelt, aber irgendein Lebensgefühl oder irgendwas, was positiv behaftet ist. Und sobald es weggeht, glaube ich, dann sollte man, außer es ist absolut notwendig, auch irgendwann aufhören. Ja? Ich frage, ist auch eine Frage, die ich mir selbst stelle. Ich bereite mich gerade auf das größte, also mein sportlich größtes Projekt vor. Deswegen stelle ich das, die, also wir haben hier in Nazaré bis zu 50 Meter hohe Wellen.
In einer Saison, ne? Also es ist immer dann, also warum, oder sind die immer so hoch? Es ist eine Sturmsituation, oder nicht?
Genau, also absolute, die größten Stürme, die im Atlantik irgendwie sich zusammenbrauen, bringen dann die Wellen und es passiert vielleicht 2, 3, 4 Mal im Jahr maximal, dass wir Wellen bis zu 20 Meter hoch haben oder 25 Meter. Ja. Und dann so einmal im Jahr, 1, 2 Mal im Jahr kommen Stürme, die Wellen, die fast doppelt so hoch sind. Also laut Wetterkarte bringen. Werden und die Wellen haben.
Darf ich kurz mal unterbrechen? Werden die doller in den letzten 10 Jahren? Weil so in meiner Wahrnehmung ist Nazaré jedes Jahr wieder ein neuer Rekord. Und ich denke mir, warum werden denn die Wellen jedes Jahr? Also jetzt mal andere Frage. Profitiert ihr Big Wave Surfer davon, dass der Klimawandel ein bisschen doller wird und die Wellen höher werden? Oder sind die schon immer so?
Glaube ich nicht. Also ich bin jetzt knapp 8 oder 9 Jahre habe ich die Saison hier verbracht in Nazaré und es ist manchmal mehr Wellen, manchmal weniger Wellen. Ich glaube, diese Rekordgeschichte ist einfach, das ist ein Grund, also das ist eine Medialisierung oder für die Medialisierung wichtig und gefühlt ist an jedem großen Tag brechen 10 Jungs ihren eigenen Weltrekord, den sie selbst claimen und selbst vermarkten. Ich glaube, die Wellen, also ich habe auch die ganzen Studien von den Wissenschaftlern gelesen und wir arbeiten damit auch mit Meteorologen zusammen und die sagen auch, dass die Stürme tendenziell mehr und schwerer werden, also größer, also intensiver werden, aber ich habe es bis jetzt, also letzte Saison zum Beispiel hatten wir einen Riesentag und sonst war es eigentlich die mildeste Saison, die wir hatten in den letzten 8 Jahren.
Okay, aber auf den großen Tag, auf den einen Prime-Tag, da bereitest du dich jetzt gerade vor, weil du dann quasi, ist dann da ein Wettbewerb oder was? Oder weil du gesagt hast, du bereitest dich aufs größte sportliche Event, wie wird es benannt? Der eine Tag dann, wo der Sturm hit, oder was?
Genau, also es ist halt, wir haben, diese Tage haben wir noch nicht gesurft. Wir sind jetzt bei 25 Meter und die Wellen sind ungefähr, ja, so zwischen 40 und 50 Meter.
Okay, es gibt Wellen, wo ihr nicht rausgeht.
Genau.
Okay, und das verändert sich aber dieses Jahr, hoffentlich, vielleicht.
Genau, weil wir es technisch nicht geschafft haben, also nicht schnell genug sind, wir wissen nicht, was für Kräfte herrschen auf so eine Welle. Und das ist mein Ding, was ich die letzten Jahre vorbereitet habe, dass ich da eben die ganze technische Revolution im Big Wave Surfen sozusagen angestoßen habe.
Was heißt das? Also was heißt technische? Also hilf mir also mal da.
Zum Beispiel, dass wir, jetzt wissen wir haben keine wissenschaftlichen Daten vom Surfen. Wir wissen nicht, wie schnell sind wir, wie viel G-Kräfte sind da, was für Strömungsverhältnis ist auf den Finnen zum Beispiel oder auf dem Board. Und sehr viel ist nach Gefühl oder nach so dieses California- oder hawaiianische Surf-Dude-mäßige, so, hey, das Board muss so sein, und dann ist es eher Philosophie als Wissenschaft, ja, in dem Sinn, genau. Ja.
Und also kein Ingenieurskunst, aber du gehst da jetzt deutsch-ingenieursmäßig ran. Wenn du von wir sprichst, was heißt das? Also warum, was für eine Gruppe an Menschen arbeitet da dran jetzt gerade?
Also ich habe jetzt, ich habe alle möglichen. Ich habe Wissenschaftler, wir arbeiten mit drei verschiedenen Technikpartnern zusammen, die ich noch nicht nennen darf, weil das alles auch noch so ein bisschen vor allem vor den Amerikanern ferngehalten wird und so unter Verschluss ist, weil da natürlich auch ein gewisser Wettkampf dahinter ist. Wer der Erste ist, sozusagen, der diese Welle surft, oder wer der Erste ist, der die es schafft, auf diese Welle zu kommen. Und ich habe ein Team also angefangen von meinem Surfboard-Shaper, der dann zusammen mit einer Firma arbeitet, die Sensorik zum Beispiel jetzt im Board verbaut hat, wo wir jetzt das erste Mal gemessen haben, eben Beschleunigung, Schnellgeschwindigkeit, G-Kräfte etc. Und arbeite mit einem Sportwissenschaftler zusammen, dem Professor Dukic, der mich auch über die letzten Jahre trainiert hat, der ehemalige Trainer vom Hermann Mayer, sagt er noch was?
Ja, der Herminator, klar.
Genau, Herminator. Der zum Beispiel meine ganzen biometrischen Daten auswertet, und dann wissen wir jetzt, okay, so viel Kraft herrscht auf mein Bein zum Beispiel am Bottom Turn, also in dem Turn am unten im Tal der Welle, bei 20 Metern. Und dann müssen wir es hochskalieren, okay, wie viel ist es dann theoretisch bei 40 Metern? Weil das Schlimmste, was natürlich passieren kann, ist, ich baller da runter und komme ins Tal und habe nicht die Kraft in den Beinen zum Beispiel, oder die Finnen machen plötzlich einen Spin-Out oder werden langsamer, weil das Profil das Falsche ist. Und dann bleibe ich da stehen oder fliege vom Brett und werde von der Welle erwischt. Und dann Sicherheitsthemen. Ich habe eine Sicherheits-Association gegründet hier. Da arbeiten wir dran, zum Beispiel Airbags, die mit Sensorik ausgelöst werden, wenn wir bewusstlos werden zum Beispiel. Ja. Solche Sachen, also alles, was notwendig ist, um's eher, also Formel 1 möchte ich nicht als Vergleich nehmen, weil das sind wir Welten entfernt von, aber eher in die eine technologisch mehr sophisticated, als es jetzt ist.
Also, wenn du jetzt Career Day hast, dann sagst du ja, mein Beruf, oder wenn du irgendwo im Hotel eincheckst, dann sagst du, mein Beruf ist Big Wave Surfer, oder? Oder Surfer oder Sportler oder was?
Big Wave Surfer.
Big Wave Surfer.
Ja.
Das ist schon ganz cool. Und ich möchte wissen, wie man das wird, weil vielleicht habe ich ja noch eine Chance, das auch mal einzutragen. Also ich will einerseits drüber reden, der schlimmste Wipeout und all solche Sachen will ich jetzt alles wissen. Was ist passiert? Ich habe so ein paar Videos gesehen. Wie stehst du zu Kai Lenny und so Typen? Wie kommt man überhaupt? Aber ich will auch vor allem wissen, ich höre süddeutsche Wurzeln bei dir, würde ich jetzt mal sagen. Irgendwas, jetzt nicht tiefstes Bayern, aber irgendwas in Süddeutschland bist du aufgewachsen, oder?
Genau, ich bin in Nürnberg aufgewachsen.
Nürnberg, okay.
Nürnberg.
Der Surf-Hotspot ist ja bekannt.
Ja, genau.
Wie zur Hölle wird man dann Surfer?
Ja, bei mir war das, ich hatte immer eine ganz große Liebe fürs Wasser und für alles Mögliche, was Action gibt. Also alles, was Geschwindigkeit oder in irgendeiner Art und Weise mit Dynamik zu tun hat, ist irgendwie meins. Und ich habe mit 9 Jahren das erste Mal dann auf dem Surfbrett gestanden, in einem Familienurlaub in Frankreich.
Ja.
Und dann wusste ich, okay, das ist mein Sport. Hat mir so viel Spaß gemacht, dass es irgendwie nicht mehr aus dem Kopf rausgegangen ist. Und dann habe ich angefangen, also mich zu informieren, wo kann ich hier in Nürnberg surfen. Ja, das war dann Windsurfen. Hm. Wir haben irgendwie so eine Seenplatte, da kann man drauf windsurfen. Habe ich das angefangen, und dann irgendwann habe ich in einem Surfmagazin so einen Artikel gelesen. Da stand drin, hier ein Münchner war auf Hawaii und ist Profi-Windsurfer geworden. Und war so auf so einer Performance-Schule. Und dann dachte ich mir, okay, perfekt, die Lösung für mich, ich gehe auch auf diese Schule und werd Profi-Windsurfer.
Hey, du bist wie alt jetzt gerade?
13.
13? Was machen deine Eltern beruflich und auf was für einer Schule warst du in der Situation?
Ich war Realschule und meine Eltern, mein Vater war im Wohnungsverwaltung.
Und dem hast du dann gesagt, hey,
Ich meine, meine Tochter ist 14 gerade. Wenn die mir jetzt erzählen würde, ich würde gerne nach Hawaii und ich bin schon sehr viel näher, dann würde ich sagen, ja, genau. Also wie erklär mir mal das Gespräch, wie du da gesagt hast, ich habe eine Idee. Ich habe hier so ein littes Surfmagazin gesehen, da kann man Windsurf-Profi werden auf Hawaii. Wie dann das, und das hast du dann wahrscheinlich gemacht, aber ich will erstmal wissen, wie du das gepitcht hast an deine Eltern.
Ja, ich habe das Magazin, das hatte ich abonniert und ich habe dann immer in der Schule hinten gesessen, strategisch.
Natürlich, ja, klar.
Um mein Magazin lesen zu können. Und dann habe ich es gelesen und es war für mich wie so Erkenntnis, perfekt, da ist der Plan. Und dann bin ich nach Hause, dann war meine Mutter zu Hause und habe ich das Heft auf den Tisch gelegt und gesagt, hey Mom, neuer Plan, ich höre mit der Schule auf, ich gehe nach Hawaii und ich werde Windsurfer. Und meine Ma hat super cool, also ich kann mich nicht dran erinnern, aber für sie war das ein Schlüsselerlebnis auch. Anfang eines traumatischen Erlebnisses. und hat dann gesagt, ja, geile Idee, frag deinen Vater. Und dann dachte ich mir, ja, cool, ich frag meinen Vater und dann wird das schon irgendwie, wird das klappen. Und der hat natürlich, wie jeder andere auch reagiert würde, reagiert und gesagt, ja, passt schon so, mach so. Und mir so auf die Schulter geklopft und für ihn war das Thema dann so erledigt. Ja. Und ich habe dann aber 3 Jahre lang einfach alles gemacht. Also wenn er gesagt hat, hey, wie willst du nach Hawaii hin? Erkundige ich mal, was so ein Flugticket kostet. Dann habe ich mich erkundigt, mit dem Reisebüro angerufen, was kostet so ein Ticket. Und dann habe ich im einzigen Windsurf-Geschäft in Nürnberg gejobbt, bis ich die Kohle hatte. Und dann war es halt so das nächste Jahr, aber du brauchst ja Material. Und dann habe ich mir das Material gekauft und so. Und irgendwann hatten sie keine Argumente mehr und habe auch gecheckt, ich meine es ernst und ich habe dann in der Schule nichts mehr gemacht, für mich stand es einfach fest, ich gehe da hin, ich mache das. Einfach nur Frage der Zeit.
Crazy. Und Realschule hast du aber fertig gemacht und dann bist du rüber?
Nee, ich habe alles abgebrochen, also ich habe das dann so eingefädelt, dass ich erstmal so ein, also im Wissensstand meiner Eltern bin ich auf dem Austausch oder nicht Austausch, sondern Auslandssemester gegangen und für mich dann ist aber fest, wenn ich einmal dort bin, dann komme ich entweder nicht wieder oder ich finde einen Weg, wie ich dort bleibe.
Welche Insel auf Hawaii?
Auf Maui.
Auf Maui. Okay, das ist auch Windsurfing-Hotspot.
Genau.
Ich bin übrigens relativ froh, dass du nicht Kitesurfer geworden bist, weil Fritzi ist leidenschaftliche Kitesurferin und wird seit Jahren verarscht. Weil Kitesurfer haben nun wirklich gar keinen Style mehr. Das muss ich einmal kurz festhalten. Windsurfen ist noch so halb okay. Big Wave Surfen ist die Königsdisziplin, aber Kitesurfer, also die kannst du ja auch nicht ernst nehmen, oder? Nur damit das einmal. Was ist dein Verhältnis zu Kitesurfen?
Zum Kitesurfen. Ich habe das angefangen letztes Jahr tatsächlich.
Oh, und das tut mir leid.
Und ja, mir tut es auch leid, weil das super schnell war zu lernen, aber dann auch relativ schnell langweilig wurde.
Genau. Ja, das fasst ja einfach die Gruppe der Kitesurfer ganz gut zusammen. Man kommt sehr schnell aufs Wasser und dann ist es halt ultra langweilig, weil das ist, na gut, aber und dann warst du aber Windsurfer auf Maui.
Genau, das geil. War halt dann so mein Entree zum Surfsport, genau. Und da habe ich in dieser Schule, es war dann keine wirkliche Performance-Schule, sondern es war dann so eine Bretterbude von den Eltern von 2 Profi-Windsurfern, 2 Jungen. Und die haben sich da irgendwie so ein bisschen was dazu verdient, dass sie ein paar Kinder in so einem Bretterverschlag am Laptop gesetzt haben und Homeschooling gemacht haben.
Geil. Ich meine, wir reden ja jetzt nicht von den 50er Jahren, sondern das war ja vor 20 Jahren, 15 Jahren. Ja, bist du genau. 36, hast du gesagt.
Genau.
Vor 20 Jahren.
Vor 20
okay,
Jahren.
Geil.
Und dann irgendwie so Mittagessen war, Frühstück war so Muffin. Und dann Mittagessen war Kappa von Noodles, werde ich nie vergessen. So diese chinesischen Insta-Ding. Und dann ab im Bus zum Surfspot und dann am Nachmittag, am Abend oder Nachmittag, wann auch immer Sonne untergegangen ist, wieder abgeholt. Und es war für mich
jeden
aber
Tag im Wasser.
Jeden Tag, ja. Krass. Und es war Traumzeit.
Okay. Und da hast du auch gemerkt, dass du ein bisschen mehr Talent hast als die anderen Kinder, die da waren. Und
genau, ich habe es innerhalb von einem Jahr geschafft, auf ein professionelles Level zu kommen.
Im Windsurfen immer noch.
Anfänger, genau. Und dann war ich nochmal kurz in Deutschland, habe Schule alles abgebrochen und bin dann nach Hawaii gezogen. Also immer für den Winter. Und war, ich glaube, es waren 2 Jahre oder so, hatte dann Sponsoren, wurde so ein bisschen als so das deutsche Wunderkind
im gehypt. Windsurfen, aber immer.
Im Windsurfen,
noch.
Genau.
Ich kenne drei Windsurfer. Ich kenne Nina Bott, ich kenne Björn Dunkerbeck und ich kenne Max Matysek. Max Matysek ist so ein, der macht so ganz coole off, also off Locations. Hast du bestimmt irgendwo mal gesehen. Der war mal mein Assistent und der hat, also so ein Fotodude eigentlich und der macht immer, der geht auf so außergewöhnliche, so urban Sachen mit dem Windsurfbrett. Sieht ganz abgefahren aus, die Videos. Naja. Aber sonst kenne ich auch keinen. Also sonst gibt es ja auch nicht so viel professionelle Windsurfer, ne?
Oh ja, doch, das ist schon, also damals war das noch eine Riesenszene. Okay. Waren auch die ganzen Weltcups und so, waren gut besucht. Dann ist die Sportart, also eigentlich ja alle Surfsportarten bis auf CT und Big Oil Surfen sind ja so ein bisschen, hatten so einen Boom alle, auch das Kiten und das Stand-Up-Paddeln. Die hatten ja alle mal so ein Spike und dann sind die irgendwie ein bisschen, ja, wieder ein bisschen verschwunden. Und das Windsurfen war damals, als ich angefangen habe, war das super geboomt und dann ist es aber, ja, in den 5, 6, 7 Jahren irgendwie so, seitdem ich da Profi war, ist es dann abgeflaut. Aber ich war eh nur, ich war eine kurze Phase, weil ich bin dann, ich habe dann ein Jahr später, also ich war dann Profi und dann habe ich einen Winter, ich glaube, es war 2003, habe ich Jaws, die damals größte Welle PA hier auf der Nordseite von Maui, brechen gesehen und habe gesagt, cool, ich werde Big Wave Surfer, weil mich das so fasziniert hat. Und dann habe ich da mit ganz viel Glück und durch Zufall habe ich so einen Hawaiianer kennengelernt, so das Oberhaupt von so einer Großfamilie, der seinen Söhnen gerade das Big Wave Surfen beigebracht hat, der aus Makaha, Westseite von Oahu, also da, wo das Big Wave Surfen eigentlich mit Greg Noel in den 60ern auch so das erste Mal irgendwie aufgekommen ist und wo die Leute gecheckt haben, wir können größere Wellen surfen. Und der hat mich in seine Familie dann aufgenommen und durch ihn bin ich dann zum Big Wave Surfen gekommen, war dann mein Mentor und hat mich dahin gebracht, dass ich dann Jaws surfen konnte. Und dann war die Windsurf-Karriere auch ziemlich schnell vorbei.
Aber Kai Lenny kommt auch aus dem Windsurfen, oder?
Ja, genau. Den habe ich damals, also Kai Lenny kommt, glaube ich, aus, der hat alle Sportarten gemacht. Ja. Der ist mit allem aufgewachsen.
Den habe ich mal beim Wavepool von Kelly Slater, hat er Lewis Hamilton Surfen beigebracht.
Ja,
da haben
genau.
Wir 3 Tage zusammen verbracht. Das ist ein sehr, sehr, sehr netter Mensch, Kai Lenny.
Ja.
Seine Freundin oder Frau auch sehr, sehr nett und habe mich immer zum Golfspielen eingeladen. Die spielen ganz viel Golf auch.
Ja.
Auf Hawaii. Die wohnen da noch, oder?
Ja, auf Maui auch. Ja.
Und Maui ist der Surf-Hotspot, weil ich war mal auf Kauai, fand ich. Also, wenn mich jemand fragt, der schönste Ort der Welt ist auf jeden Fall Kauai, also die nördlichste Insel. Warst du ja dann bestimmt auch schon ein paar Mal, oder? Also, es ist ja wirklich unfassbar, wie geil diese Insel ist. Aber ein bisschen weit weg von Deutschland. Hast du ja wahrscheinlich auch ein bisschen.
Definitiv. Bisschen
okay, und dann.
Paradies.
Wie kommt man dann nach Nazaré? Also, oder nach Portugal? Oder, also, wie, du warst jetzt auf Hawaii, hast dann beschlossen, ich werde Big Wave Surfer und vor allem wie, also, es ist ja schon auch dann wahrscheinlich, du wirst jetzt nicht Millionär beim Surfen von den Preisgeldern, oder?
Nein, auf gar keinen Fall. Also, vor allem Hustle, damals oder? Nicht. Vor allem damals nicht. Und es war ja, also, es ist eine komplexe Story. Also, ich bin ja, du hast ja diese verschiedenen Subkulturen auch im Surfen.
Ja.
Also so die alle dissen die Kitesurfer und die Bodyboarder und dann die Windsurfer, also alles, also die verschiedenen Sportarten mögen sich gegenseitig nicht. Dann ist es eine sehr, ja, man kann eigentlich schon fast sagen, so eine rassistische Sportart. Ja? Also es ist so, wenn du nicht, also Außenstehende sind nicht gern gesehen. So, so ähnlich so wie ein Surfsport funktioniert.
Ja.
Wenn du so, und egal ob das Malibu ist oder die North Shore oder der Eisbach, das ist ja immer so, dass die Gruppe von Leuten, die dort zu Hause sind, die dort immer surfen und dann, wenn Fremde kommen, ist es eher so, was willst du hier? So, du wirst nicht mit offenen Armen empfangen lassen.
Cool. Nimmt mir jetzt die Angst noch ein bisschen. Es ist ja echt low, also muss man ja schon mal sagen, es ist ja richtig low als Sport.
Genau.
Das ist beim Rennradfahren anders. Da freuen sich Leute, wenn irgendjemand da ist. So,
genau, genau. Ja, ja, ist also in fast allen anderen Sportarten auch, also Kampfsport, so, wenn du in den Gym kommst, dann hast du Respekt und die Leute freuen sich, dass du vorbeischaust. Genau, aber das ist so ein bisschen die generelle Surf-Szene ist so. Und dann war ich deutscher Windsurfer, der dann plötzlich in einer hawaiianischen Großfamilie war und viel Talent hatte. Das heißt, hat dementsprechend schnell auch da im Big Wave Surfen gut wurde. Und dementsprechend war das dann für mich sponsorentechnisch und vermarktungstechnisch eine große Herausforderung. Also es war dann nicht, dass die ganzen Surfmarken auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ey, hier, cool, endlich ein Deutscher, können wir dich sponsern, sondern das war eher das Gegenteil. Die Windsurf-Sponsoren haben dann relativ schnell sich alle verabschiedet und ich habe dann, ich glaube, vier, fünf Jahre oder sogar ein bisschen länger Schwimmbäder gebaut auf Hawaii.
Okay.
Um mir das zu finanzieren, dort zu bleiben.
Side-Hustle sozusagen.
Genau. Und habe in der Zeit halt immer trainiert und mich weiterentwickelt im Big Wave Surfen und habe dann 2009, 10 in der Saison die größte Welle gesurft in Jaws, die dort gesurft wurde. Und habe dann in 2010 im Mai den damaligen Oscar, in Anführungsstrichen, also so den Award gewonnen, den jeder gewinnen möchte, den Big Wave Award für die größte Welle in Anaheim. Und ja, und dann war es so ein bisschen, war die Thematik immer noch deutscher. In Deutschland hat es mir dann riesen Medienaufmerksamkeit gebracht und irgendwie so wie es halt in Deutschland ist, wenn du Erster wirst, dann wirst du akzeptiert sozusagen, ja, auch von Medien und von allen. Ja. Aber damals war das Thema Big Wave Surfen noch nicht weit genug. Also ich war dann der erste Europäer. Wie gesagt, Nazaré war noch nicht auf der Landkarte und Hawaii war extrem weit weg. Und dementsprechend schwierig war das dann, die Sportart oder mich auch zu vermarkten. Das war dann so der interessante Exot, aber was machen wir jetzt mit ihm? So. Und deswegen war dann für mich so, okay, ich habe das erreicht, was du erreichen kannst in dem Sport. Ich hätte es halt nochmal wiederholen können und irgendwie einfach weitermachen können, aber in dem Sinn für mich war das Kapitel dann, ich habe das erreicht, was ich erreichen wollte. So. Und dann war eigentlich, was ich erreichen wollte, Sponsoren und irgendwie Backing zu bekommen, dass ich mich wirklich auf den Sport konzentrieren kann. Und dann habe ich 2010, 11 in Deutschland verbracht, habe da sehr viel gehustelt, mich überall vorgestellt, viel Medien gemacht und so weiter. Und dann kam Nazaré. Also wurde das erste Mal in Nazaré gesurft, dann habe ich die Welle gesehen und habe das Potenzial von der Welle auch erkannt. Ja, und seitdem ist Nazaré jedes Jahr populärer geworden und jetzt ist es der mit Abstand der bekannteste Big Wave-Spot der Welt.
Safe. Und jetzt mal eine stumpfe Frage, hast du keine Angst dazu? Also hast du Familie, erste Frage? Gehst du allein durchs Leben oder gibt es Leute, für die du verantwortlich bist?
Noch keine Kinder.
Okay. So. Hund?
Ja. Hund auch noch nicht, ne. Ja, okay.
Also wenn du jetzt, wenn du da drauf, also ich meine, du kannst ja schon sterben bei dem, was du da tust.
Ja.
Ist ja durchaus nicht, also hast du eine Lebensversicherung? Gibt es einen Lebensversicherer, der dich jetzt nimmt oder sagen die sofort, nee, vergiss es?
Gibt's ja, nicht. Ne? Ich glaube, die meiste Zeit meiner Karriere konnte ich nicht mal eine normale Versicherung bekommen.
Ja, auch zu Recht, muss man jetzt auch mal sagen. Also ich als Versicherer würde auch sagen, ja, ist ja schön und gut, dass du da dich in diese Situation, aber dann kannst du nicht erwarten, dass wir danach dafür zahlen,
genau.
Wenn du einen gebrochenen Rücken, Überraschung bei der 50-Meter-Welle, die durch Nazaré durchschallert. Okay, aber jetzt hast du bist du krankenversichert? Ja.
Bin ich, ja.
Okay. Oh, ich bin aus. Das ist geil. Und das ist ja krass.
Eine kleine Folge.
Aber du hast du Angst, wenn du da oben?
Klar, natürlich.
Okay. Also wenn du, was ist der, wo hast du am meisten Angst? Wenn die Welle losgeht, wenn du sie siehst, wenn du, wo ist der Moment, wo du sagen musst, das wird schon gut, ich weiß, mein Kopf sagt gerade, das ist richtig dumm, was du machst, aber wahrscheinlich wird's gut. Also in meinem kleinen Leben ist es ja, wenn ich mit meinem Mountainbike mal so eine Kurve fahre und ich dann denke, das ist schon okay. Fahr einfach durch und dann geht es. Ist ja bei dir hoch 1 Million. Gibt es da auch den Moment, wo du sagst, okay, eigentlich muss ich hier umdrehen? Also, das macht keinen Sinn, was ich gerade mache?
Dafür ist meistens keine Zeit. Also, ich glaube, bei mir ist es so, die Phase, wo ich wahrscheinlich aufs Big Wave Surfen bezogen am meisten Angst habe, ist im Sommer, wenn es keine Wellen hat. Weil dann sehe ich die, dann ist der Abstand da, dann habe ich irgendwie ein paar Monate, wo keine großen Wellen waren. Dann ist so dieses, dann flacht auch das Adrenalin wieder ab. Also dann gibt es so ein bisschen so einen Einbruch im Adrenalinpegel. Und da ist ganz oft, wenn ich mir dann Bilder anschaue oder Videos anschaue oder irgendwelche Situationen so Revue passieren lasse im Kopf, dann denke ich mir so, ach Gott, was hat es sein müssen? Und jetzt im Ausblick auf die 50-Meter-Welle habe ich auch wieder dieses Gefühl so, okay, das wird richtig krass. Das ist so ein bisschen das Gefühl, wie was ich hatte auf Hawaii, als ich das erste Mal Jaws gesurft habe. So dieses, ich weiß nicht wirklich, was mich erwartet. Das ist viel zu krass, als dass der Kopf das überhaupt verstehen kann. Irgendwann kommt der Moment. So, und da, also das ist, glaube ich, so das ist Vorfreude, so ein bisschen Anspannung, weil ich nicht weiß, was passieren wird, weil es ungewiss ist. Und jetzt auch, ich habe ja die Erfahrung, wie es ist, von einer 20-25 Meter Welle zerlegt zu werden. Dementsprechend weiß ich, wie viel krasser das ist, aber die Angst ist
wie,
jetzt.
Wie ist das?
Also die mal, Angst ist jetzt. Und so, wenn es dann, wenn du, also für mich, wenn ich höre, okay, in 5 Tagen hat es große Wellen,
ja,
dann geht die Action los. Also dann ist es so, okay, Team aktivieren, irgendwie alles checken, Equipment vorbereiten. Manchmal müssen wir irgendwie ans andere Ende der Welt fliegen. So, je nachdem, so, und dann kommen wir an, dann ist schon ganz viel los. Also, das heißt, wir sind beschäftigt. Wir haben gar keine Zeit mehr, um drüber nachzudenken, ah, das ist passiert oder das könnte passieren, sondern es ist eher so, der Tunnel wird immer enger und enger und enger. Und dann, sobald ich auf dem Jetski sitze und rausfahre, ist null Angst. Dann ist es so, das ist nur noch Angriff, Action. Ganz kalkuliert, okay, die Welle bricht da, ich muss die Linie wählen oder der Wind kommt von da, okay, und dann sobald ich auf dem Surfbrett bin, ist es im Endeffekt Spaß. Es ist Spaß, so eine gewisse irgendwie so Angriffslust, Aggressivität, so im Positiven, und einfach nur unterbewusst ganz viel machen. Und die Momente, wo so die Schreckmomente sind die, zum Beispiel, wenn ich eine falsche Linie gewählt habe und dann habe ich so 2-3 Sekunden, bevor die Welle mich trifft, aber ich weiß, sie wird mich treffen und ich schaue zum Beispiel zurück und muss in den Horizont ganz nach oben schauen und da sehe ich dann die Lippe, wie die auf mich zukommt. Ah, ja. Das sind so Momente, wo ich mir denke, so, fuck, warum, was hast du, wieso?
Warum muss das jetzt sein?
Ja, genau. Oder beim Paddeln, das ist eigentlich das Paddeln, also Big Wave Paddle Surfen ist eigentlich das Asozialste, weil dann versuchst eine Welle anzupaddeln und dann kriegst du die nicht, drehst dich um, dahinter ist eine größere Welle und dann hast du noch so 10, 15 Sekunden, bis die Welle auf dir landet und hast dieses fette Boot, irgendwie so 10, 12 Fuß langes Brett mit einer Leash an deinem Bein und dann landet die Welle direkt auf dir und dann zieht das Board an dir. Das ist auch, also eigentlich sind die Schreckmomente oder diese Momente, wo so ein Fuck-warum-nur-Gefühl kommt, kurz bevor die Welle dich trifft. Und dann, sobald ich in der Welle bin, ist dann, da kann ich nichts mehr machen. Und dann schleudert mich die Welle hin und her, wie sie will. Meistens, wenn ich wieder an die Oberfläche komme, sehe ich erstmal so ein bisschen Sterne. Und dann, je nachdem, wie viele Wellen auf mir landen, habe ich halt immer weniger Sauerstoff. Und dann irgendwann löse ich den Airbag aus und dann treibe ich halt da rum, bis der Jetski kommt.
Wie lange bist du unter Wasser bei so einem, also zeitlich ungefähr? Pro Welle?
Also kann von 5 Sekunden bis 2,5-3 Minuten sein.
Alter.
Und das Längste, was ich unter Wasser war in Jaws. Da bin ich von 2 Wellen unter Wasser gedrückt worden und die zweite Welle hat mich dann unten, also ganz tief, rausgelassen. Und dann war keine Welle mehr dahinter, aber wäre noch eine Welle dahinter gewesen, wären es wahrscheinlich 3 Wellen gewesen. Und es war so ein bisschen über eine Minute, Minute 20 oder so. Da kann ich mich auch genau dran erinnern, weil ich bin aufgetaucht und ich habe unter Wasser immer die Augen zu. Mich aufgetaucht und als ich die Augen aufgemacht habe, war das so, wenn du lang in einem dunklen Raum bist oder in der Früh aufstehst im dunklen Raum und dann so in ganz helles, irgendwie so, wenn du gefeiert hast, zu spät aufstehst und die Tür aufmachst. So, so war das Gefühl, weil es plötzlich so hell wurde.
Kannst du dann direkt danach surfen oder brauchst du einen Tag Pause, wenn du einmal gewaschen wurdest?
Also ich hatte jetzt im Oktober hatte ich ein paar von den wahrscheinlich größeren Wellen, die ich jemals gesurft habe. Und die zweite Welle hat so einen großen Backwash irgendwie von der Klippe gehabt. Und dann bin ich fast da stehen geblieben, wo ich war auf der Welle, und die ist auf mir gelandet. Und dann bin ich so seitlich, also das Tail weggerissen, und ich bin so mit voller Geschwindigkeit nach vorne geflogen und auf dem Genick gelandet. Und dann habe ich eine halbe Stunde, glaube ich, oder so, habe ich Pause gemacht und hatte so einen super steifen Nacken. Und dann bin ich weiter gesurft, und dann habe ich so eine der besten Wellen, die ich jemals hier gesurft habe, gesurft. Und das ist nicht das erste Mal. Ist bei mir eigentlich immer, wenn es mich richtig krass zerlegt, muss ich weiter surfen, weil dann bekomme ich richtig gute Wellen. So, laut meiner Erfahrung.
Also, wie, du glaubst an Karma dann irgendwie, wenn du sagst, verdienst du dir die Wellen, also die besseren Wellen sind das, oder verdienst du dir die bessere Leistung? Du hast gerade gesagt, nachgewaschen habe ich so gut gesurft wie noch nie, oder bin ich so gut gesurft. Liegt es an der Welle, die geiler wird? Liegt es an deinem Timing? Liegt es an deiner oder kommt dann alles zusammen? Was ist eine perfekte Welle für dich? Also, wie ist die überhaupt?
Ich glaube, es ist immer, was du auf der Welle machen möchtest. Ich glaube, das eine ist, wie die Welle ausschaut, und das andere ist so die Performance. Also du könntest die beste, ich könnte jetzt die perfekte Welle mit einer riesen Tube und krasseste Welle surfen, aber ich wäre nicht in der Tube und ich wäre depressiv wahrscheinlich danach. Und jemand anders, der nicht in die Tube reinfahren möchte, der einfach nur die Welle surfen möchte, für den wäre das die großartigste Welle. Und ich glaube, das ist auch was Cooles beim Surfen, dass du immer so deine eigene Wahrnehmung von dem, was du auf der Welle machen wolltest, das zählt. Deswegen gibt es die perfekte Welle, glaube ich, auch nicht. Aber für mich, also damit mir die Wellen Spaß machen, müssen sie so groß wie möglich sein, so viel Geschwindigkeit, so viel Druck wie möglich haben und am besten eine schöne Tube haben. Das ist hier in Nazaré die große Herausforderung, weil wir die fettesten Tubes hier haben, aber die super unplanbar sind oder nicht so wie in Jaws oder Tahiti oder auch in Mavericks, dass sie leicht zu lesen sind oder verständlich zu lesen sind. Die verändern sich sehr schnell. Und deswegen ist mein Ziel hier, neben der 50-Meter-Welle, ist es in den 20, 25-Meter-Wellen zu verstehen, rauszufinden, wie ich die Barrels, die Tubes surfen kann.
Okay. Wie sieht deine Woche aus?
Ich bin schon fast da.
Was hast du jetzt diese Woche gemacht? Heute ist Montag. Wie sieht so eine Woche bei dir in Nazaré aus? Wie wohnst du? Wie trainierst du? Was trainierst du? Was ist dein Alltag?
Ist phasenweise. Also jetzt ist ja Ende der Saison. Das heißt, jetzt bereite ich mich gerade darauf vor, zu reisen nach Indonesien. Und jetzt mache ich sehr viel mit den Shapern, arbeite ich an Boards. Für nächste Saison mache eine Review von allem, was ich gesammelt habe in der letzten Saison. Also schaue sehr viel Videomaterial an. Das heißt, ich treffe mich mit den Jungs, die für uns das Videomaterial produzieren. Ich trainiere jeden Tag ungefähr drei Stunden oder so Fitness.
Was für Fitness? Also was machst du da?
Alles Mögliche von Grundlagenausdauer, also von Fahrradfahren bis hin zu Krafttraining, Boxen, Schwimmen, alles Mögliche. Also jetzt ist gerade so ein bisschen, was mir Spaß macht. Nicht so viel Kraft, eher viel draußen. Jetzt bin ich zum Beispiel viel auf dem Stand-Up-Paddle, auf so einem Race-Stand-Up-Paddle am Paddeln oder mit dem Rennrad unterwegs und mache Ausdauer. Vor der Saison ist es mehr gezielt. Da ist es dann Kraft aufbauen, Schnellkraft aufbauen, eher Kraftausdauer und so weiter. Aber sehr wichtig für uns ist Grundlagenausdauer und Kraftausdauer, weil wir bis zu 8 Stunden im Wasser sind und uns immer wieder erholen müssen und weiter, also lange surfen können müssen, um die Wellen zu erwischen. Ja, was mache ich sonst? Also jetzt war ich gerade auf ein paar Inseln, die ich nicht nennen kann, weil wir dort eine Mission starten nächstes Jahr, um eine Welle, die noch nicht gesurft wurde, zu surfen.
Aber das ist wirklich dann geheim. Also da gibt es dann
dieses
Spot-Claim, okay.
Genau, da gibt es Wellen, die noch keiner gesurft hat.
Waren es die Channel Islands?
Nein, nicht die Channel Islands.
Was Teneriffa? Was Mallorca?
Auch nicht.
Ibiza?
Sylt? Im kälteren Teil des Atlantiks.
Lofoten, Island? Okay, also ich sage jetzt nichts mehr. Okay, dann guckst du dir Spots an und hast die schon mal angesurft oder was?
Ja, genau, da haben wir die Welle des Brechen gesehen. Okay. Weil wir haben gehört von einem Filmemacher, dass da eine große Welle ist, der hat uns ein Bild geschickt. Und das Bild hat krass ausgeschaut, aber von dem Bild kannst du nicht wirklich viel, also weißt du nicht, wie ist die Welle, so hat er da irgendwie dran rumgedreht oder und so weiter. Und dann haben wir uns die jetzt angeschaut, haben die auch brechen gesehen. Und dann ist halt die ganze Logistik dahinter, also sehr viel Rettungslogistik zum Beispiel. Wir haben mehrere Jetskis, die ausgestattet sind fürs Weißwasser und mit Rettungsschlitten, um uns rauszufischen. Ich auch zum Thema Angst, weil du vorhin noch über Angst gesprochen hast. Ich glaube, Angst, also für mich ist Angst, und ich erzähle sie jetzt, weil das ein ganz großer Teil in der Vorbereitung und auch so in meinem täglichen, was ich mache, ist Sicherheit. Also ich bin der Präsident von der Nazare Surf Rescue Association,
ja.
Die wir gegründet haben, weil ein paar Kumpels von uns fast gestorben wären. Unter anderem einer letztes Jahr in einem Contest, was eigentlich der sicherste Tag hätte sein sollen. Und dann haben wir gecheckt, okay, wir müssen das selbst in die Hand nehmen und selbst was machen. Und ich arbeite seit 6 Jahren, glaube ich, ja, 6, 7 Jahren mit einem Kumpel von mir, der Arzt ist in der deutschen Marine zusammen und der ist dann immer an den großen Tagen hierher geflogen und hat als Notarzt sozusagen am Strand das Team geführt. Und das ist für uns ist beim Big Wave Surfen, was in der Formel 1 ganz normal ist, dass der Sportler erwarten kann, dass zu 100% alles abgesichert ist und die Kurven irgendwie getestet wurden und der Feuerlöscher parat steht und irgendwie das feuerfeste Ding da ist. So, das ist bei uns. Als ich hier angekommen bin, war ein Lifeguard, und das ist kein Spaß, ein Lifeguard von der Stadt mit einer Rettungsboje, der stand am Strand. Und der Strand ist so 2 Kilometer lang und 500 Meter breit und bis zum nächsten Krankenhaus ist es ungefähr 15 Kilometer. Also wenn du irgendwas hast, wo du medizinische Unterstützung brauchst, in den nächsten 45 Minuten bist du tot.
Ja.
So, und geil. Deswegen ist es für mich halt auch irgendwie so der Deutsche wieder, ne? Wir brauchen Sicherheit. und deswegen
sind Leute gestorben, die du kennst? Also hast du Leute, Freunde verloren in den letzten 20 Jahren Surfen?
Nicht beim Big Wave Surfen, beim normalen Surfen, ja.
Okay.
Beim normalen Surfen oder in ganz banalen Umständen im Wasser, ja, aber beim Big Wave Surfen noch nicht. Aber also fast gestorben, einige. Oder wären gestorben, wären sie nicht gerettet worden von uns. Ja, definitiv.
Okay, und warum ist dann, also die Sicherheit nimmt die Angst, oder die, weil du es in Verbindung mit Angst gesagt hast vorhin?
Genau, weil ich glaube, das ist ganz, also so, wenn du keine Angst hast und sagst, ich surfe jetzt einfach und mach das einfach und mir scheißegal, was da passiert und ich bin angstlos, dann kommst du nicht so weit, ja? Also dann du kommst viel weiter, wenn du kapierst, das ist eine Gefahr und ich muss auf die Gefahr vorbereitet sein und ich muss mit der Gefahr umgehen können. Und dann in dem richtigen Moment aber einfach alles zu vergessen. Also sozusagen zu wissen, unterbewusst, da wird nichts, also da, ich habe nichts dem Zufall überlassen, ich kann hier ertrinken und innerhalb von 5 Minuten werde ich wiederbelebt. Und das ist, glaube ich, einer der größten Unterschiede. Zudem, wenn du immer unterbewusst drin hast, wenn es mich richtig zerlegt, bin ich alleine hier. Oder wird nichts, also ist keine Chance.
Du gehst auch nicht allein surfen wahrscheinlich, ne? Also es ist immer irgendjemand dabei.
Ja, es ist immer ein Team. Ich habe so ein bisschen motorsportmäßig ist es aufgebaut. Wir haben Kommunikationstypen, der auf der Klippe sitzt und per Funk mit den ganzen Jetski-Fahrern verbunden ist.
Okay. Also jetzt mal ganz, der, also letztes Jahr der fast beim Contest gestorben ist. Was, also was ist da passiert? Was ist die Bedrohung? Also der wird auch gewaschen?
Und der wurde gefangen mit seinem Jetski, also ja? Der wurde gerettet und dann ja? Ist der Jetski von der Welle getroffen worden und der Jetski.
Ich glaube, das habe ich gesehen. Da gibt es ein Video von, ne?
Ja. Genau, ja. So 10 Meter durch die Luft geflogen und er ist dann, hat sich an dem Rettungsschlitten hinten festgehalten. Da liegt so mit dem Bauch drauf.
Ja.
Und dann, als der Jetski eingeschlagen ist, ist er mit dem Brustkorb und mit dem Kopf eingeschlagen auf den Jetski und das Rettungsschlitten und war bewusstlos sofort. Und das Problem war, dass wir mit dem Veranstalter, also vom Veranstalter andere Rettungsregularien haben wollten und ein Hauptpunkt war Kommunikation. Also dass pro Team eine Person verantwortlich ist, dieses Team zu beobachten und direkten Funkkontakt mit dem Team zu haben. Okay. Und dann gleichzeitig auch mit dem Rettungsteam, dass sie koordinieren können. Und das haben die dann im letzten Moment nicht umgesetzt und dann ist er rumgetrieben. Er ist 6 Minuten lang bewusstlos bis an den Strand. Also er wurde nicht gerettet, obwohl da 10 Rettungsjetskis im Wasser waren.
Weil die einfach nicht miteinander reden konnten, weil niemand wusste, was passiert.
Genau.
Oder?
Okay. Nicht reden konnten, nicht vorbereitet waren, keine Techniken hatten, wie sie ihn auf den Rettungsschlitten, also so als wenn ein Auto das Brennen anfängt und dann fangen sie an mit dem Handy rumzutelefonieren, wo ist der Feuerlöscher? Wir hatten Feuerlöscher am Start, so, okay. So ungefähr. und er ist bis an den Strand getrieben und Gott sei Dank ist der physisch ein absoluter Ausnahmeathlet und hatte genug Sauerstoff und war dann zwar im künstlichen Koma fast 3 Wochen, glaube ich, oder so. Aber ist dann raus, also hat es geschafft.
Und surft jetzt wieder oder hat er gesagt, jetzt reicht?
Surft wieder, aber keine so großen Wellen.
Okay.
Ja.
Okay.
Yes.
Und das heißt, am Ende hast du jemanden, der dich spottet, du hast jemanden, der dich rettet. Das ist das Team, was du brauchst, um Vertrauen darin zu haben, nicht zu sterben jetzt, wenn du das machst.
Genau.
Richtig zusammengefasst?
Genau. Und dann kann ich auch so weit gehen, wie ich gehen kann. Also ich hatte vor ein paar Jahren, vor 3 Jahren war es, glaube ich, wurde ich gerettet auch und dann ist die Welle, also ist der Jetski kurz vor der zweiten Welle weggefahren und ist dann so im Weißwasser hat der Jetski weniger Vortrieb.
Ja.
Und dann manchmal werden wir eingeholt von den Wellen danach und dann ist die Welle gebrochen und ist so vom Timing her so blöd auf mir gelandet, dass der fallende Teil der Welle, also da, wo es das Wasser trifft, direkt mir auf dem Rücken gelandet ist. Und dann ist meine Lunge, ist gequetscht worden und hat die 2 Lungenflügel sind zusammen, also zusammengekommen in Kontakt und dann kleben, also so eine Flüssigkeit, dann kleben die zusammen. Und dann hat es mich vom Jetski, also vom Rettungsschlitten geschleudert und dann war ich unter Wasser und dann hast du so einen Reflex, der die Lunge wieder aufbläst. Also dass du einfach krampfhaft versuchst einzuatmen. Und es war wahrscheinlich der mental stressigste Wipeout, den ich hatte. Dann habe ich unter Wasser, musste mir Nase und Mund zuhalten, dass ich halt nicht einatme, während ich zerlegt wurde. Und dann bin ich hochgekommen und wurde nochmal zerlegt von der Welle. Und dann kam der Jetski erst und ich bin bis ans Land, habe ich versucht einzuatmen. Und dann hat es so 2 Minuten oder so gedauert, bis die Lunge wieder aufgegangen ist. Und es war in dem Sinne ein komisches Erlebnis. Und ich habe aber danach, und deswegen habe ich es vorhin gesagt, weil ich immer, wenn es mich krass zerlegt hat, habe ich gute Wellen gesurft. Ich habe dann 20 Minuten, 30 Minuten oder so Pause gemacht und dann habe ich weiter gesurft und dann habe ich so damals, was für mich damals die beste Linie war oder so die beste Welle, die ich von meiner Performance her gesurft.
Das ist klar.
Und das Vertrauen und so und die einfach halt so weit zu gehen, wie ich gehen kann, das kommt aber daher, weil ich weiß, da ist ein Jetski-Fahrer, nicht nur einer, zwei, ich habe immer Augen und die auf mir sind, da ist ein Arzt am Strand und ich kann halt wirklich so weit gehen, weil es auch nicht realistisch zu sagen, ich mache jetzt irgendwie nur halb so wild und dann kann aber nichts passieren. Ich glaube, genau dann passiert mehr.
Verstanden. Okay. Du, ich bin beim Mountainbiken letztens. es ist völlig wahnsinnig, dir so zuzuhören, dass du 20 Minuten danach dann ins Wasser gehst wieder. Also das ist das. Das verstehe ich nicht. Also dein Körper muss da, also wenn du das hinter dir hast, dann musst du doch eigentlich rausgehen aus dem Wasser und sagen, okay, das war's jetzt. Scheiß drauf, das ist es nicht wert, oder nicht? Wenn deine Lunge nicht wieder, dass du dir den Mund zuhalten musst, damit die Lunge nicht intubiert und so, also sorry. Was ist in deinem Kopf los, dass du dann sagst, und jetzt gehe ich nochmal raus?
Ja, die Wellen sind an dem Tag da.
Die sind, du bist stoked. Du siehst eine geile Line und sagst, guck mal, die sind wirklich. Ja, also du sagst, ich verpasse sonst die Welle.
Genau. Ich habe ja nur ein paar Tage im Jahr und, okay, und bereite mich drauf vor. Die ganze Zeit.
Okay. Du bist nicht ganz dicht, nur mal so, als kleines erstes Feedback. Aber das ist doch schön, das ist doch lustig. Ja. Ich finde das gut. Oder beziehungsweise bist du ja dicht, weil du im Wasser ja ganz gut. Das ist, also es ist Wahnsinn. Ich sitze hier mit offenem Mund und denke mir, okay, crazy. Was zur Hölle. Okay, Tiefseetauchen musst du quasi, also du hast schon größere Tauchskills, das trainierst du auch garantiert, oder? Weil ich frage deswegen, weil ich mal so eine Doku, glaube ich, gesehen habe und hier ein so ein Typ wohnt in der Nähe, der immer in Eisbadebecken quasi seine Lunge trainiert, 4-mal die Woche mit lang unter Wasser bleiben in 3 Grad kaltem Wasser.
Aha.
Hat das, also ist die Tauchfähigkeit, ist das ein wichtigerer Punkt als die Surffähigkeit vielleicht sogar? Oder ist das Quatsch?
Muss ich kurz drüber nachdenken. Also ich glaube, also A, ist es nicht gut dafür, also für was zu trainieren, was Negatives zu trainieren. Also wenn ich jetzt die ganze Zeit die Luft anhalte mit der Intention, wenn es mich zerlegt, länger die Luft anhalten zu können, dann wäre es ja so, wenn ich, keine Ahnung, ständig mein Auto anzünde und dann raussprinte.
Nee, irgendwie. Das wäre so, wie dann würdest du ja wissen, dass du besser überleben würdest im Fall. Du trainierst ja, also da würde ich dir jetzt schon widersprechen. Das ist nicht besonders blöd, wenn man von 40 Meter Wellen gewaschen wird, sich zu überlegen, wie kann ich trainieren, dass ich ein bisschen länger unter Wasser bleiben kann. Ja, aber das genau, trainierst genau, du wirklich genau. nicht. Also du, das ist jetzt, genau. jetzt sind wir im Mindset-Systematik. Du blockst es raus. Du sagst, ist schon alles cool. Ich werde da gerettet.
Nein, im Gegenteil. Ich arbeite mit Sportwissenschaftlern zusammen und arbeite daran, dass ich das höchste Fitnesslevel, was ich haben kann, erreiche. Das bedeutet, dass ich wahnsinnig viel Sauerstoff im Blut habe. Ich habe auf meinem Laktatstufentest mit 374 Kilo trete ich 500 Watt zum Beispiel.
Stark.
Vor der Saison. Also ich gehe sicher, dass ich topfit bin und sehr viel Sauerstoff habe. Sehr schnelle Regenerationszeit habe. Und das ist, was wichtig ist. Plus ruhig zu bleiben, um Sauerstoff zu sparen. Und das ist was, wie du länger überlebst unter einer Welle. Dieses mentale, ich muss das Gefühl die ganze Zeit haben, wie es sich anfühlt, die Luft anzuhalten, damit ich dann keine Panik bekomme, wenn ich die Luft anhalten muss. Das ist das, wo ich widerspreche, wo ich sage, das ist was, ich möchte das Negative, ich kann meine Luft so lange anhalten, bis ich bewusstlos bin. So, das weiß ich, kann ich. Habe ich getestet, wir können im Pool gehen, wir können statisch die Luft anhalten und ich halte die Luft so lange an, bis ich wegdrehe. So, kann ich.
Da hast du die Willen, du hast jetzt heute die Willenskraft dazu, das herzustellen, heute, jetzt.
Ja, können wir uns jetzt in den Pool legen, kann ich machen.
Okay. Ich werde nie mit dir, also wir Materia, ich weiß nicht, ob du Materia kennst, der ist ein sehr, sehr, sehr guter, langer Taucher. Und immer wenn wir gemeinsam im Urlaub sind, ist eine der Hauptsachen, wer länger tauchen kann, wer Luft anhalten und längere Bahnen. Kann ich dich da mal so als Joker mitbringen, bitte? Dass ich so sage, ja, wenn ich nicht
kann. Ertränken uns alle.
Du kannst ja wahrscheinlich 800 Bahnen tauchen. In so, bis du bewusstlos bist halt. Und dann kippst du um und dann weißt du aber, ja, ich werde ja dann, also ich würde gerne in meinem Leben vermeiden, bewusstlos zu werden. Also ich bin einmal in Hawaii vom Auto gefallen und war dann bewusstlos, aber das möchte ich eigentlich nicht nochmal haben in meinem Leben. Du sagst, ja gut, ist ja nur ein medizinischer Vorgang.
Und dann überhaupt nicht. Ich habe überhaupt keinen Bock drauf, bewusstlos zu sein. Auf gar keinen Fall. Aber das ist ja, du hast ja, wenn du Sauerstoff sparen möchtest, dann musst du einmal Panik, verbrennt mehr Sauerstoff als alles andere.
Okay.
Und je mehr Sauerstoff du im Körper hast, desto länger kannst du unter Wasser sein, bevor du bewusstlos wirst. Und deswegen ist ja das einzig Logische, was du machen kannst unter so einer großen Welle. Und es gibt ja auch, Ich habe Hawaiianer, die nie einen Tag lang in ihrem Leben irgendwas fitnessmäßig gemacht haben, die von morgens bis abends ihre Joints rauchen und Bier trinken als einzige Nahrungsquelle, so gefühlt. Die überhaupt
das gar machst du doch haben. Auch, oder?
Ja, genau. da habe ich meine Taktiken her. Ja.
Nee, das aber ist tatsächlich meine Jaws- Nahrung grundlegend teilweise.
Ja.
Okay, und die haben einfach lange, die sind, also warum bleiben die, warum überleben die das?
Ja, weil die einfach tiefenentspannt sind. Weil die sind okay. Für die einfach dann, okay, ich werde zerlegt, alles klar, passt.
Crazy.
Und klar, wenn du Nazaré bist und dann wirst du von 5 Wellen überrollt und dann musst du irgendwie gegen die Strömung schwimmen und dann kennt er der Jetski im Shorebreak und dann musst du den rausziehen und so. Also da ist dann Fitness-Level wirklich, aber so, um eine große Welle zu überleben, glaube ich, brauchst du eher die mentale Stärke als die physische.
Okay, glaub crazy. So. Das war mir nicht klar. Also null. Und das hast du ja wahrscheinlich dann auch auf Hawaii gelernt, oder? Dadurch, dass du nicht mehr, ja, also es ist faszinierend, das zu hören, dass du, wie du mit der Angst umgehst und wie quasi die, weil, also es ist gar nicht so weit weg von dem, wie ich, jetzt schwalle ich mal ungefragt, aber also eine der Sachen, in der ich ganz okay bin, ist Mut tatsächlich. Also irgendwie, ohne genau zu wissen, was als nächstes passiert, auch was Altes abzuschließen. Weißt du, also so zu dem Thema am Anfang zurückzukommen, dass ich in der Formel 1 aufgehört habe oder im Fußball aufgehört habe oder im Hip-Hop aufgehört habe, ohne zu wissen, was als nächstes kommt. Mhm. Aber mit so einem Grundvertrauen. Es wird schon was passieren und das Grundvertrauen wird immer mehr, weil ich ja immer öfter auch gelernt habe, irgendwas ist schon, irgendwer wird schon mir einen Auftrag geben, irgendjemand. Also wenn man das Grundvertrauen in, das wird schon alles irgendwie klappen, wird natürlich mehr, je öfter man das erlebt hat vielleicht auch.
Mhm.
Und ähnlich ist es ja bei dir wahrscheinlich auch. Also ist das einer der Gründe, warum du sagst, du bist jetzt im Prime-Rib-Material, dass man quasi, je älter man wird, durchaus auch erfahrener und etablierter und vertrauensvoller zu, ja, also dass man nicht mehr so Schiss hat und nicht mehr so Panik und nicht so wahnsinnig. Also was passiert, wenn der 18-Jährige den Nazaré-Wipeout hat? Also ist das für den ist es ja lebensbedrohlicher als für dich wahrscheinlich, weil er keine Erfahrung damit hat, oder?
Der Wipeout an sich vielleicht nicht, aber das Surfen, also die Welle zu surfen und zu sagen, also es gibt kaum jemanden, der, es gibt wahrscheinlich eine Handvoll Jungs, die so viel Erfahrung und so viel Wellenzeit haben wie ich. Und vor allem in Nazaré. Und ich glaube, dass die Erfahrung, wie du gerade gesagt hast, so dieses, ich weiß, was passiert, ich weiß auch, was mit dem Board passiert, wenn ich schneller fahre, ich weiß, wenn die Welle steiler ist, ich weiß, wenn, okay. Ich kenne die ganzen Gefühle, so das ist, glaube ich, eher der Grund, warum ich jetzt weiter pushen kann. Und dass ich halt immer rigoros mein Fitness-Ding gemacht habe, gesund gelebt habe und mein Mindset, glaube ich, auch da ist. Aber super interessant, was du sagst, weil mir wo ich genau das Gegenteil habe, was du hast, ist dieses, also im Surfen weiß ich ganz genau, was ich kann, was ich beeinflussen kann und habe auch wahnsinnig viel Vertrauen in meinen Weg und in die Richtung, in die ich gehe. Aber zum Beispiel für mich das Thema, also am Anfang vor allem, jetzt ist es anders, ja, aber trotzdem am Anfang, ich kann mich daran erinnern, als ich 18 war, 20 war, das Thema Vermarktung und das Thema so das ganze Mediending, das war für mich komplett so ein Horror. Da hatte ich mehr Angst davor und
mehr Angst, das ist doch nicht dein Ernst. Du sagst jetzt, du hast mehr Angst vor Medienvermarktung als vor einer 25-Meter-Welle.
Hatte ich, definitiv. Weil ich es nicht kapiert habe oder weil es schwierig war, so weil es genau das Gegenteil von dem, das, was du gerade gesagt hast, ich habe dann aufgehört damit, aber ich hatte das Vertrauen, irgendwas wird schon kommen. Ich glaube, das kann man 1:1 so drauflegen. Ich könnte jetzt im Big Wave surfen, wenn ich morgen, also ich hatte jetzt letzte Saison hatte ich einen Unfall, da habe ich mir zwei Rippen gebrochen und das Clavicula-Gelenk raus.
Guck mal, ich habe auch gerade Rippen gebrochen. Ich bin echt? So eine, ich bin 35 welche? Meter Nazaré, kleinen Wipeout hat das Jetski mich nicht mehr erwischt. Nein, ich bin wie ein Vollidiot vom Mountainbike gefallen. Einfach nur seitlich auf so ein Brett drauf. Also wirklich richtig trottelig. Hinten rechts. Und ich sag's, also ich habe mir zwei Rippen hinten rechts gebrochen und dann habe ich mir anderthalb Wochen später, und jetzt wird's richtig dumm, beim Niesen vorne eine Rippe angebrochen. Ja. Weil du das muskulär so schützt, dass du es da hast. Und ich habe jetzt vor 4 Tagen das Röntgenbild gekriegt, das tatsächlich vorne angebrochen ist. Wie dumm ist das? Also ich habe mir selbst die vordere Rippe angebrochen. Hat immer noch nichts mit dem, also du, wie ist das bei dir passiert? Beim Surfen?
Beim Surfen, ich bin die Welle runtergesurft und dann war ein Typ, der rausgepaddelt ist. Und er hat dann genau im falschen Moment seine 10-Fuß-Gun in meine Richtung geschossen. Und der bei dem Paddle-Gun, also so eine große, so ein großes Paddleboard, so ein 10-Fuß-Paddleboard, weißt du, wo die großen Wellen mitsurfen. Und dadurch, dass die Leash so lang ist, ist es komplett in meinen Fahrtweg reingeflogen und hat mich frontal getroffen. Und dann habe ich es mit der Hand noch so ein bisschen abgeleitet und dann ist es mir komplett gegen den Brustkorb geknallt. Und ich hatte, keine Ahnung, 30, 40 km/h oder so drauf und dann das Brett wiegt 8 Kilo, 10 Kilo. Und es hat mich dann darunter geballert. Aber was ich sagen wollte, ist, dann, und ich war dann 2 Monate mitten während der Saison, war ich außer Gefecht gelegt. Und dann hatte ich die ganze Zeit am Anfang, so die ersten paar Wochen, dachte ich mir so, fuck, jetzt mitten in der Saison, 100% kommen große Wellen, was mache ich? Dreh durch. So. Und dann kam aber irgendwann so nach einem Monat oder nach 6 Wochen war das dann irgendwie so, es kann kommen, was will, auch wenn ich nicht surfen kann, passt schon. So, ich vertraue drauf, ich bekomme meine Wellen und wenn ich dieses Jahr keine großen Wellen surfe, dann surfe ich nächstes Jahr große Wellen. Ich weiß, ich werde große Wellen surfen und die Wellen kommen zu mir so. Wenn ich jetzt zurückdenke und so die essentiellsten Ängste wahrscheinlich, die ich hatte, war nicht surfen zu können. Und wenn ich dann Marketing oder so dieses, was bringt mich zum Surfen, was ja dann sozusagen in unserem Sport Sponsoring und damit verbunden so dieses ganze, das ganze drumherum angeht, bin ich ganz ehrlich, da hatte ich wahrscheinlich meine größten Ängste.
Crazy, okay. Also ich finde es faszinierend, dass du auch die ganze Zeit, also ich meine, du merkst ja, wie ich immer davon rede, was kann schiefgehen, was ist das Risiko, wo sind die und du das ja immer so ein bisschen auch wegwischt und immer, also was dich ja wahrscheinlich antreibt, ist tatsächlich die Welle, also der Spaß oder das Ergebnis, die zu surfen. Und das, also merkst du, wie ich in meinem Kopf gar nicht das, ich kann es halt nicht nachvollziehen, ne? Also so, deswegen rede ich die ganze Zeit über die Risiken. Dabei sollte man ja, also das finde ich faszinierend gerade, dass man ja eigentlich genau von dem Posit, das lohnt sich ja anscheinend. Also für dich lohnt sich's ja. Also das Streben nach die Welle zu reiten. Also das ist ja, das überstreibt ja und genau so ist es ja. Also es lohnt sich immer. Das Risiko lohnt sich ja, egal wo. Also das muss ich auch sagen. Also nichts ist langweiliger, als den Sure-Shot zu nehmen. Also weißt du, wenn du jetzt, klar, könntest jetzt halt zu uns hier kommen, nach Huntington und jeden Morgen hier surfen und einen Job in der Buchhaltung machen. Und dann hättest du so eine, also das ich finde es schon faszinierend, dass du, das ist nicht so richtig, also du hast es ja ein bisschen ausgeblendet, dass quasi das halbvolle Glas tatsächlich sich lohnt. Finde ich geil. Mega, mega krass. Und aber ja, natürlich ist das Marketing-Thema, da bist du ja auch abhängig von externen Faktoren. Das kannst du ja nicht mehr beeinflussen teilweise. Also du hast ja keine, das verstehe ich schon, dass man da sagt, so ja gut, wie kriege ich das jetzt vermarktet, wie kriege ich meine Miete bezahlt, wie kriege ich auch nur irgendwie irgendwas. Natürlich bist du abhängig davon, wenn du die Leistung nicht erbringen kannst, wenn du den Content nicht hast, dann hast du keine Chance, irgendwas zu machen. Aber also gleichzeitig triffst du ja mit Nazaré und Big Wave Surfen, hast du ja timingmäßig jetzt ein ganz gutes Momentum getroffen, würde ich mal sagen. Also vor 14 Jahren hättest du damit nicht anfangen müssen, weißt du?
Genau.
Also da wäre ja Mercedes jetzt nicht angekommen und hätte dir mal einen Stern aufs Brett gemacht. um jetzt mal nur ein Beispiel zu machen. Also deswegen ist es ja auch da, ist es ja sehr gutes Timing, da hinzugehen.
Genau.
Und ja, du willst es jetzt, also, wie lange willst du es noch machen? Also willst du, nee, andersrum. Ich frag's andersrum. Wann ist die Saison? Im Oktober, November, ne?
Fängt sie an und geht bis jetzt, also bis Ende März.
Okay. Also ich sag's, wie es ist. Am 8. Februar, ich bin Paul die Krake, manche Sachen weiß ich schon. Am 8. Februar 2022 wirst du eine 47,40 Meter, also 47,4 Meter wird die Welle hoch sein und wirst den neuen Weltrekord aufstellen. Das weiß ich schon.
Warte, sag nochmal 8. Februar.
8. Februar, 47,40 Meter.
47, schreib es mir kurz auf.
Ja, wird auch visuell, weil was krass ist an der Welle, ist, dass das nicht nur die größte Welle ist, sondern dass du ganz am Ende auch nochmal 4 Sekunden in einen Barrel, und das hat noch nie jemand geschafft auf Nazaré, quasi beides in einer Welle zu haben. Am Ende bist du noch in einen Barrel und da hat jeder, also da sind alle durchgedreht und gesagt, dann hat er auch noch die Welle gebarrelt am Ende. Unfassbar. So, was machst du am 9. Februar? Hörst du dann auf, sagst du, okay, das war's jetzt, vielen Dank, alles cool, next please? Oder also wie machst du danach weiter?
Also ich hab mir geschworen, ich höre dann auf mit dem professionellen Big Wave Surfen, wenn ich merke, ich komme nicht mehr voran. Also ich entwickle mich nicht mehr weiter. Oder die Konkurrenz überholt mich oder es macht mir keinen Spaß mehr. So das ist sind meine Kriterien und ich glaube, da bin ich auch relativ frei. Also da will ich auch keine Angst haben zu sagen, ich fange jetzt was Neues an oder ich gehe jetzt einen anderen Weg. Ich könnte jetzt nicht sagen, also wenn ich die Welle wahrscheinlich am nächsten Tag wenn ich die Welle gesurft habe, und ich habe es mir aufgeschrieben, ja, also ich werde am 7. Februar werde ich parat stehen.
Ja. Kannst du schon mal ein bisschen leichtes Stretching machen?
Genau. Dass du bereit bist. Rufe ich schon mal das Team zusammen. Ja. Ich glaube, da werde ich am 9. Februar wahrscheinlich feiern. Ja? Werde ich wahrscheinlich eine Woche Gas geben. Und dann kommt drauf an. Dann ist es wahrscheinlich, wenn ich auf dieser Welle gecheckt habe, krass, das ist ja alles möglich, dann werde ich wahrscheinlich fürs nächste Jahr oder für den nächsten großen Sturm neue Pläne haben, wie ich die Welle surfen möchte oder was ich machen möchte.
Okay. Was, wenn deine Mutter / dein Partner oder irgendjemand, der dir sehr wichtig ist, wenn der wirklich sagen würde, jetzt reicht's. Ich wünsche mir, dass du damit aufhörst. Was machst du da?
Weil es hat eine Ex-Freundin von mir schon mal gesagt.
Ja? Und deswegen ist es auch die Ex-Freundin?
Ja, tatsächlich. Da hatte ich tatsächlich die Situation, dass sie gesagt hat, du hörst mit Big Wave Surfen auf und kommst nach Deutschland und suchst dir einen Job oder
Logistikbranche, so, ein bisschen Vertrieb.
Ja, genau.
Kannst du auf den Seen da in Nürnberg noch ein bisschen Windsurfen? Genau. Kannst du vielleicht mit Kiten oder irgendeinem so Quatsch an?
Genau, genau.
Und dann ist gut. Okay, ja, also aber die tut es ja nicht, weil sie nicht mehr reisen will, sondern die tut es ja aus Angst um dich. Also es ist ja auch eine Belastung für dein Umfeld, muss man ja schon auch zugeben. Also du setzt ja, also deine Mutter leidet garantiert darunter, dass du potenziell, also dass du dich einer Gefahr ausgibst, die dazu führt, dass keine Lebensversicherung auf der Welt sagt, wir versichern dein Leben.
Ist ganz interessant. Meine Mutter ist, glaube ich, 1000 Tode gestorben, als ich nach Hawaii gegangen bin.
Ja.
Und hatte in ihr drin irgendwie so eine, für sie war das Bild von einer großen Welle mit ganz, ganz viel, hat ganz viel negative Dinge damit in Verbindung gesetzt. Und dann war sie vor 3 oder 4 Jahren, war sie das erste Mal hier in Nazaré und hat mich das erste Mal auch surfen gesehen. An einem großen Tag.
Ever.
Und ich habe sie neben meinem. Das erste Mal, ja.
Also sie war nie auf Hawaii, hat nie Jaws dann mal mit so einem Boot da raus.
Nein, gar nichts,
bei dem Pina Colada sich.
Okay. Genau. Gar nichts. Erstes Mal ziemlich surfen gesehen. Und
das ist ein Nazaré gleich. Wie viel Meter? So Nazaré, 18, so eine solide.
Ja, sowas.
Kleine.
Ja, einer der großen Tage.
Ja.
Und ich habe sie neben meinen Comms-Typen gestellt, mit dem Funkgerät. Und der hat sich so ein bisschen um sie gekümmert, hat immer gezeigt, wo ich da rumsurf. Und dann hatte ich eine Welle und die hat mich fast, also das Weißwasser ist über mich drüber gekippt und dann habe ich es noch geschafft rauszufahren, aber dann dachte ich mir, meine Mutter steht auf der Klippe, ich muss jetzt kurz mit ihr sprechen, die macht sich jetzt bestimmt Sorgen. Und hab das Funkgerät genommen, hab zum André, zum Comms-Typ gesagt, hey, gib mir mal kurz meine Mutter. Und haben gesagt, hey Mom, hast du gerade die Welle gesehen? Das war ich auf der Welle, aber mir geht's gut, keine Sorge. Das Weißwasser hat mich so ein bisschen eingeholt. Werde ich nie vergessen, hat sie ganz unbeeindruckt gesagt, das warst du gerade auf der Welle. Nette Welle, mein Sohn. So, und hat das Funkgerät kommentarlos wieder zurückgegeben an den André. Geil. Und sie sagt, sie hat sich das viel, viel schlimmer vorgestellt, als es ist.
Okay, aber zurück zur, dann kommen wir zur Ex-Freundin. jetzt mal ernsthaft, man muss ja, irgendwo gibt's ja auch Abstriche. Also irgendwo gibt's ja auch, es ist ja verständlich, dass man vielleicht auch sagt, okay, die Beziehung ist mir so wichtig, dass ich darüber, also beide, ich will gar nichts wertend da reinbringen, aber ich verstehe beide Seiten, dass man, optimalerweise hat man ja keinen Partner, der eine persönliche Veränderung, also also optimalerweise findest du ja jemanden, der sagt, das gehört zu dir, das ist ein Teil von dir und das ist wichtig für dich und deswegen ist es auch wichtig für mich, dass du das machst. So, das ist das Optimum. Ja. Trotzdem ist ja nachvollziehbar, dass jemand sagt, ey, ich krieg das nicht verarbeitet. Also die wird es ja auch nicht am ersten Tag gesagt haben, sondern die wird ja nach einer gewissen Zeit von Beziehung sagen, so ey, ich kann das nicht mehr, ich wünsche mir was anderes.
Ja.
Und zumindest da hast du ja dann anscheinend, sonst würdest du es ja nicht so flapsig jetzt sagen, gesagt, ja, viel Spaß, aber nicht mit mir, um jetzt mal abzukürzen. Oder, also du hast ja nicht aufgehört damit.
Nee.
Kommt irgendwann der Moment, dass, also kannst du dir das vorstellen, dem Wunsch gerecht zu werden?
Ich glaube, also jetzt und die nächsten Jahre garantiert nicht. Und ich glaube, man muss ja auch so überlegen. Ich habe mit 13, sagen, mit meinem damaligen Leben abgeschlossen, bin mit 16 alleine nach Hawaii gegangen, habe dort allein meinen Weg bestritten. Und der Grund, warum ich das gemacht habe, weil ich Surfer werden wollte und weil es mir so viel Spaß macht zu surfen. Es ist wirklich, ich liebe das Surfen, ich liebe das im Wasser zu sein und nicht nur in 20 Meter Wellen. Du kannst mich mit einem Softtop in Blackies bei 2 Fuß ins Wasser legen und ich bin der glücklichste Mensch.
Komm ran, ich schieb dich rein. Ja, falls du mal ein bisschen Hilfe brauchst beim Anpaddeln, kein Problem. Schiebe ich dich rein, stehst du, ist kein Ding.
Genau. Garantiert, wenn wir eine Surf-Session zusammen haben, ich wäre der glücklichste Typ. So. Und dann andersrum gefragt, also klar, wenn ich jetzt, also so fast forward, ja, in 2 Jahren, so meine Freundin ist schwanger und sagt, ey Sebastian, ich möchte, dass du Surfen aufhörst, weil du jetzt hier dein Kind großziehen sollst. Ich glaube, also der Konflikt, der dadurch entstehen würde, ist, mir würde mein Lebenswerk und meine Grundlage für das, was ich gerade mache, genommen dadurch, richtig? Und ich müsste sagen, okay, das ist die Vergangenheit und jetzt konzentriere ich mich da drauf. Und dieses Abschließen ist ganz, also finde ich eine super interessante Frage, habe ich auch so nie wirklich drüber nachgedacht. Ich glaube, dieses Abschließen und cool damit zu sein, abgeschlossen zu haben, das muss von einem selbst kommen. Es kann von keinem anderen kommen.
Ja, glaube ich auch. Also so, deswegen, ich habe es versucht, nicht wertend zu fragen. Ich glaube nur, dass trotzdem ja super schwierig, also ich kann dir auch ein Beispiel aus meinem Leben geben. Ich habe 3 Kinder und bin verheiratet seit 15 Jahren. Und aber es gab so manch Kindergeburtstag von Kindern von mir, die ich nicht erlebt habe, weil ich auf Materia-Konzerten war. Mhm. Und wenn man das jetzt, wenn ich nicht hundertprozentigen Support dafür gehabt hätte, dass, weil da habe ich einen Film vielleicht gedreht über ein Materia-Konzert und für mich war tatsächlich, und das ist eine unpopuläre Meinung und ich weiß, dass es nicht cool ist, grundlegend, aber das, ich versuche da so ehrlich zu sein, wie es ist. Für mich war es wichtiger, dieses Materia-Konzert zu filmen, als den Geburtstag von meinem Kind da zu erleben. Also optimalerweise kriege ich beides hin, aber ein Konzert mit 30.000 Leuten ist halt nicht zu verlegen. Der ist halt da. Und dann versuche ich irgendwie das zu verbinden. In dem Fall, ich habe jetzt auch nicht das abgesagt, sondern ich habe dann den Kindergeburtstag in die Nähe des, also ich habe, es geht ja irgendwie, es gibt einen gemeinsamen Nenner, aber trotzdem war es jetzt nicht so, dass ich bei Materia angerufen habe und gesagt habe, ey, ich kann das nicht filmen. Weil ja, da ist der Kindergeburtstag von meiner Tochter so. Diesen Anruf gibt es nicht in meinem Leben.
Ja.
Und das ist aber vielleicht auch ein bisschen, und das ist ja vielleicht auch nicht schön als Gesellschaft, aber gegebenenfalls ist es einer der Gründe, warum ich vielleicht mehr Erfolg hatte als manch, also so ich habe das letztens irgendwann im Nebensatz gesagt, habe halt in der Formel 1 gearbeitet, ne? So, da war ich an den Wochenenden weg. Es gibt keine Überschneidung von Leuten, die sich am Wochenende Zeit mit ihrer Familie nehmen und in der Formel 1 arbeiten, weil das halt Samstag, Sonntag stattfindet. Also da gibt's halt keinen Samstag, Sonntag in der Familie mehr. So, Punkt. Und die Abstriche sind natürlich schon da. Nichtsdestotrotz waren für mich die Upsides, für mich die Erfüllung dieses Konzert und vielleicht für dich die Erfüllung, diese Welle zu reiten, das zu erreichen, das zu haben, glaube ich fest, führen ja dazu, dass du auch gesamtglücklicher bist. Also auch, das strahlt ja auch wieder ab, dass du eben nicht was absagst für jemanden und dann das andere wieder so groß bewertest. Und das, also mich beschäftigt das die ganze Zeit, weil es schon so ist, dass ich das große Glück hatte, das nie machen zu, also so ich würde wirklich in 15 Jahren oder in 17 Jahren Beziehung nie gesagt, mach das jetzt bitte nicht beruflich, was du da machst, sondern hatte immer hundertprozentigen Support, dass wenn ich für mich entscheide, und ich entscheide ja auch oft, das ist nicht so wichtig jetzt, sondern das ist privat wichtiger, und wir sind zum Beispiel nach Amerika gezogen aus einer komplett privaten Entscheidung, ne? Also das war nur, da hatten wir zwei Kinder und waren so, okay, gehen wir jetzt, ich war in Hamburg und hatte ein Studio und hatte eine Finanz-, also ich hatte ein Einkommen, ich habe ein Studio geleitet mit 16 Angestellten und das war, ich hätte ein Haus finanzieren können und hatte ein bisschen Geld von One Night in Rio, es war so ein Fußballbuch, was ich gemacht habe, und da war ein bisschen was über, und dann hat sich das entschieden, gehen wir jetzt den Hamburger Weg und finanzieren ein Haus und bleiben in unserem Freundeskreis, oder nehmen wir das Geld, und das Zweite haben wir getan, und stecken es in ein Abenteuer für unsere Kinder, rein privat, für meine Frau auch und für, also dass wir mal am Strand leben, weil sie ist in Australien, hat die mehrere Jahre gelebt in ihrer Kindheit, also weil ihr Vater nach Melbourne ausgewandert ist und die 4 Jahre da, und dann war sie nochmal da, und deswegen war für sie dieses woanders Leben, am Strand leben, durchaus wichtig. Mhm. Und wir wollten es vor allem den Kindern auch ermöglichen, dass sie mal eine andere Sprache lernen. Das, was du ja dir selbst ermöglicht hast, was dich, glaube ich, auch zu dem macht, was du bist, ohne dich jetzt genau zu kennen, aber also Hut ab, dass du mit 13 sagst, ich gehe jetzt nach Hawaii, und Hut ab, dass du es mit 16 dann auch machst. Da ist ja der erste Schritt des Grundvertrauens, dass es einen Effekt dafür gibt, wenn du dir Mühe gibst. Also jetzt mal ganz stumpf und profan. Und ich hoffe, dass ich das meinen Kindern auch beibringen kann, dass sie jetzt zumindest einen neuen Freundeskreis, eine neue Sprache, ohne, also weißt du, die Angst ein bisschen nehmen, neue Sachen zu machen, den Mut zu stärken, in neue Lebenssituationen zu gehen. Und das war nicht beruflich. Also das war zum Beispiel komplett privat. Das war einfach nur, ich will woanders leben. Und dann kam Formel 1 um die Ecke danach. Ohne, das hat keine Zusammenfassung. Es gibt aber, glaube ich, keinen anderen Job für einen deutschen Fotografen, der weltweit reist, wo man in Amerika leben kann, anstelle in Hamburg. Also weißt du, so es war einfach, also da kommt ja dann Karma und dies und das und was auch immer, und vielleicht, keine Ahnung, in deinem Leben vielleicht kommen diese Wellen wirklich nur, nachdem du ausgeweibt, also weißt du, so nachdem du das geschafft hast, vielleicht hast du damit auch recht, dass, also, keine Ahnung, ich glaube immer, man muss sich das verdienen auch teilweise, also ich habe immer so, wenn, also es ist jetzt dumm, ich weiß, also intellektuell weiß ich, dass es nicht sein kann, aber ideologisch glaube ich schon, dass, also vor Rio, da bin ich zur Fußballnationalmannschaft hingeholt worden, bin aber erst nicht dabei gewesen. Und die 4 Wochen habe ich jeden Tag so, ich war laufen. Ich habe immer kleine Schritte gemacht, wo ich mir immer, ich selbst mir gesagt habe, ich muss mir verdienen, dass ich jetzt zu diesem WM-Endspiel komme, falls wir ins WM-Finale kommen als deutsche Mannschaft. Mhm. Mir ist schon klar, dass es nichts damit zu tun gehabt haben kann. Aber irgendwie fühlt sich's dann doch an, dieses, weißt du, also so, dass man kleine Schritte, und wenn dann irgendwann was passiert daraus, dass das wirklich einen Effekt hat.
Ja. Und ja. Ist total geil. Also alles, was du, ich habe Gänsehaut von all dem, was du gesagt hast. Und ich glaube, jetzt hast du den Anfang von dem Ganzen erzählt, nämlich du hast Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, das ist die größte, alles, was du gerade erzählt hast, ist ja auch und die Entscheidung Abenteuer statt Sicherheit. Das ist ein Risiko. Und jetzt, wenn man mal Risiko, ohne jetzt irgendwie mit Risiko lebensbedrohlich oder Risiko ja. pleite gehen oder einfach nur Risiko, ja, aber dass du was verlieren kannst. Und dass du Angst auch davor hast. Das ist ja der springende Punkt im Endeffekt. Und warum bist du erfolgreich? Garantiert nicht, weil du einfach irgendwie aber nur viel Glück hast, so 100% nicht. Aber dass du an dich glaubst.
Ich hatte schon ziemlich viel Glück, aber ja, danke. Ich höre ja, weiter zu.
Also klar, aber Glück ist ja dann auch ein Resultat im Endeffekt, ja. Also ich glaube, Glück kann man beeinflussen. Glück ist, wenn du dass du die richtige Person triffst oder dass du zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Ort bist, hat ja auch was mit dem Fleiß dahinter zu tun oder mit der du triffst die Entscheidung, das zu machen.
Ich habe ein amerikanisches Sprichwort ist, luck is when opportunity meets preparation.
Genau.
Und ich sage immer, but don't underestimate timing. Also wenn da noch Timing dazu kommt, also Opportunity, Preparation und Timing. Und Timing steckt natürlich in Opportunity drin, aber das sind die drei Zutaten, klar. Ist schon richtig. Ja.
Ich habe jetzt gerade richtig Gänsehaut bekommen, was du gesagt hast, weil ja, also kann ich mich auch zu 100% mit identifizieren. Das ist ja, und das ist, glaube ich, auch das, was man Kindern beibringen sollte, und wozu jeder, empowered, also empowered werden sollte. Ja. Einfach das so auch Bauchgefühl nachzugehen, eigenen Träumen, Wünschen nachzugehen und eben nicht sich von anderen Leuten sagen zu lassen, du solltest das machen oder ich wünsche mir von dir, dass du so oder so machst. Aber dann eben auch Verantwortung dafür übernehmen. Und ich glaube, das sind die zwei Sachen. So, das eine ist Leidenschaft, ja, Leidenschaft, so, ja, das ist ja auch irgendwie hat immer ein Risiko. Und das Risiko ist dann manchmal auch halt, manchmal krasser, manchmal weniger krass, aber ist besser, es zu machen, als es nicht zu machen, glaube ich.
Hundertprozentig. Ja. Und also, ja. Und am Ende ist ja auch, keine Ahnung, das Zweite, was mich immer die ganze Zeit auch beschäftigt in letzter Zeit, ist, wie kriegt man, also ich saß mal irgendwann, einer der mich am meisten beeindruckenden Typen nach wie vor ist Oliver Bierhoff. Und der hat irgendwann immer wieder, hat er gesagt, der hat so eine, ich weiß nicht, ob das seine Theorie ist oder ob das nur mit mir war oder so, und dann hat er immer wieder vom weißen Blatt Papier geredet. Also immer an irgendeinem Punkt hat er gesagt, so, jetzt haben wir hier die Zutaten, das sind die Voraussetzungen, dann gibt es das, was auch immer. Was würdest du mit einem weißen Blatt Papier tun? Und das hat mich immer zutiefst beeindruckt, weil das, was ich dann gesagt habe, hat nichts mit der Realität zu tun gehabt teilweise. Weißt du? Also wenn du jemanden fragst, wo ist das weiße Blatt Papier? Dann ist es ja erstmal utopisch, aber trotzdem talk it into existence und so weiter. Also weißt du, auch das verfolgt mich immer, dass wenn man das formuliert und das aufschreibt, dann passiert ja tatsächlich was. Also deswegen, ich freue mich auf den 8. Februar nächstes Jahr.
Ich auch.
Das ist ja trotzdem auch interessant, was das an Chancen gibt. Und deswegen finde ich so diese, also vielleicht war das auch die Frage, die ich dir vorhin gestellt habe. Was ist, also ich habe das Gefühl, auf dem weißen Blatt Papier jetzt gerade bei dir steht, ich will diese Saison diese riesengroße Welle. Also das ist ja ein Ziel. Das ist ja ein formulierbares Ziel.
Ja.
Was steht da danach drauf? Also das ist das, was mich am meisten, weil es ist ja echt schwierig. Optimalerweise findet man ja immer wieder weiße Blätter Papier, wo man was, also es ist gar nicht so leicht übrigens, das weiß zu kriegen. Weißt du, normal ist es ja, man ist irgendwie noch, das ist irgendwas ist da noch drauf und wirklich ein Blank Slate zu haben, ist super schwierig. Da muss man ganz schön aufräumen. Und aber wenn es dann da ist, ist es, glaube ich, die größte Chance für egal, wo man hingeht. Ob das jetzt bei dir mit der Stiftung ist, ob das mit einer Familie gründen auf Hawaii ist. Aber also Fakt ist, du bist, wie alt bist du jetzt?
35.
35. Du wirst ja jetzt nicht Angst haben, einen neuen Schritt zu gehen, oder?
Also auf gar keinen Fall. Ja. Also das ist auch super interessant und ich glaube da auch dann dieses Talk it into existence, das ist ja genau das, was ich gerade mache. Das ist, keiner glaubt daran, kein einziger, weder Kai Lenny noch Laird Hamilton noch die ganzen, keiner denkt an die 50-Meter-Welle. Alle denken an die 25-Meter-Welle und was sie damit machen können. Und ich habe das auch noch im englischsprachigen Raum oder in der Surf-Szene noch keinem gesagt, dass ich das machen will, dass ich das vorhab und dass ich das vorbereite und das, dass ich es mache. Und ich weiß aber, an dem Tag, wo ich das sage, wird ganz viel, ah, der Spinner, ah, ist viel zu gefährlich, ah, guck, hier, ja, Ding, Sensationsjunkie und ah, und da wird ganz viel Backlash kommen, ja. Was mir das ausreden möchte. Und ganz viele werden sagen, geht gar nicht, gibt's gar nicht. So, geht nicht. Und ich sitze aber seit Jahren vor irgendwelchen Rennsportingenieuren und sage denen, ey, Jungs, wie können wir mein Board schneller machen? Ich muss hier potenziell über 100 km/h schnell fahren. Und setze mich mit meinem Marketing-Jungs hin und überlege mir, wie ich das auf die Leinwand bringe. So, ja? Und zu 100% und bin zu 100% committed, dass ich das machen werde und dass das stattfinden wird. Und das ist, glaube ich, das System dahinter ist das Wichtige. Der Inhalt ist einfach nur, jetzt ist halt eine große Welle, dann ist es die Familie vielleicht. Keine Ahnung, ich habe jetzt meine erste Immobilie gekauft hier in Nazaré. Erste Mal, dass ich was besitze, sozusagen, ja. Land und Grund, so, Grund und Haus.
Hausverwaltung.
So. Genau, und das hättest du mir das vor 10 Jahren gesagt oder vor 5 Jahren gesagt, ey, du kaufst mal ein Haus, dann hätte ich das, glaube ich, dann wäre das auch sowas, da hätte ich zu dir gesagt, ah, warte mal, und hätte wahrscheinlich 10 Gründe gefunden, warum nicht. Und das Gefühl, also das Ding aufzusperren und da reinzugehen und dann zu gucken, was kann ich damit jetzt machen, ist im Endeffekt auch so, ist ganz andere, ja, und das hat gar nichts mit Materialismus oder mit dem Besitztum zu tun, sondern einfach mit der, wo du warst und wo du hinkommen kannst. Und für mich, ich war so, ich habe auf Couchen gepennt und war ganz, ganz weit weg von einem eigenen, also von Eigentum sozusagen. Und dann ist das Gefühl, plötzlich Eigentum zu haben, was ganz Besonderes. Und ja und ich glaube auch für mich jetzt, also das Thema Familie, ja, ist ja auch ganz, ganz, also auch für mich ganz wichtiges Thema. Und ich glaube, wenn ich einmal mit der, wenn das bei mir als Ziel, Wunsch und so als Vision drin ist, dann wird es auch kommen, oder? Und jetzt ist das Ziel, Wunsch ist die Top-Leistung athletisch und auf die größte Welle. Und dann wird es auch kommen. Aber bereit dafür zu sein, das alles dafür einzugehen und alles dafür zu machen, ich glaube, das ist die. Und egal wie leicht, schwer, hart, schnell, lang oder was auch immer das ist. Aber das ist, glaube ich, die Grundidee. Und die Grundidee wird bei, ich sage jetzt mal so, Leuten wie wir, ja, also Leute, die nicht eben mit Studium und dann irgendwie 20 Jahre in einem Job und dann irgendwann befördert und dann Retirement und so, sondern wenn du deinen eigenen Weg gehst, glaube ich, dann ist es egal, was du danach machst, solange du wieder einen Traum hast und wieder ein Ziel hast und darauf hinarbeiten kannst.
Volle Kanne. Und ich glaube auch, eine Zutat gibt es auch noch. Und die sage ich zum Abschluss, weil wir müssen so ein bisschen zum Ende kommen. Wir überziehen schon gerade. Und das spüre ich auch die ganze Zeit in den letzten 1,5 Stunden bei dir. Du willst gewinnen. Du bist ein kompetitiver Typ. Und ich habe so manchmal das Gefühl, dass das die Grundvoraussetzung ist, um irgendwo irgendeinen Erfolg zu haben. Und das ist auch was, ich will immer gewinnen. Egal, ob das ein Job gegen andere Fotografen ist, ich will immer das Coolere machen. Ich will immer, ich bin schon einfach sehr, sehr, sehr kompetitiv. Und das war ich schon immer. Also ich kann jetzt, keine Ahnung. Ich habe mein erstes Mal, wollte ich unbedingt noch, das habe ich so, beim Reinfeiern in meinen 13. Geburtstag und dann 10 Minuten davor, damit ich sagen kann, ich hätte mein erstes Mal mit 12. Was saustumpf und dumm ist, aber das ist halt so tick ich schon immer. Und ich wollte schon immer gewinnen. Und ich wollte auch der Erste sein, der verheiratet ist. Ich wollte der Erste sein, der Kinder hat. Ich wollte also so das zuzulassen, kompetitiv zu sein.
Aha.
Und wirklich gewinnen zu wollen und sich dann eben auch danach messen zu müssen, dass man verliert ja auch ganz schön oft. Das ist auch was, glaube ich, also was ich sehr deutlich bei dir spüre, dass du halt gewinnen willst. Und ich deswegen, welches Thema das ist, ist erstmal egal. Und das ist auch was, also ey, ich meine, ich habe 4 Jahre mit Lewis Hamilton verbracht. Glaub mir mal, der will alles gewinnen. Und der will, also egal was es ist, der will auch das Essen, also der ist der kompetitivste Motherfucker, den ich je in meinem Leben gesehen habe. Der will alles, egal wo, egal wie, will er gewinnen. Und das ist halt geil. Also deswegen ist er so erfolgreich in dem, was er da tut.
Ja.
Oh, mega. Agreed. Vielen, vielen Dank für diese anderthalb Stunden Einblick. Und ich habe aber einen Wunsch noch zum Abschluss. Ich glaube an Karma. Ich glaube, dass man sich, hast ja gehört, so dieses, man muss sich's verdienen. Mhm. Ich glaube, du musst tatsächlich vorm 8., damit es am 8. Februar passiert, musst du einmal mit mir zusammen surfen. Ob das jetzt ich, also Nazaré meine ich. aber es, vielleicht gibt es ja irgendwo einen anderen Ort. Ich verlange, dass wir uns irgendwo treffen und einmal zusammen ins Wasser gehen, damit dann am 8. Februar 2022 die Belohnung dafür kommt und du den neuen Weltrekord erstellst. Und deswegen, das wäre ein Wunsch von mir. Ich hoffe, du kriegst es irgendwann irgendwo hin. Vielleicht bist du ja mal in Kalifornien oder vielleicht bin ich mal in der Bretagne oder also vielleicht auch in Indonesien. Wenn du in Indonesien trainierst, dann komme ich da mal irgendwo hin und dann surfen wir mal, dann schiebst du mich mal rein. Den dicken Wal einmal auf so einem Foamboard in die Welle geschoben.
Also ich glaube auch an Karma. Und ich glaube, ich könnte den 8. Februar jetzt gar nicht mehr anpeilen oder ich könnte die nächste Saison gar nicht mehr ohne unser Surferlebnis starten. Von daher machen wir auf jeden Fall. Und ich habe das alles hier fleißig, ich habe das mir notiert. Ich hänge mir den Zettel jetzt auch hier an meine Küchenwand, an meinem Kühlschrank.
Wer schreibt, der bleibt.
Der.
Absolut.
Und machen wir auf jeden Fall. Vielen, vielen Dank.
Geil. Mega. Danke für die anderthalb Stunden. Hochinteressant. Und mach
ich
genauso weiter.
Du wirst jetzt das, jetzt weiß ich ja, wann ich die Welle surfen werde. Also du hast viel, viel, viel einfacher gemacht jetzt.
Ganz den Trainingsplan
viel
schon
Plan mal. Viel Plan war alles. ja, hat sehr viel Spaß gemacht, Paul. War cool.
Mega. Ah, halt, eine Sache habe ich vergessen. Und zwar, AWFNR wird präsentiert von O2, dem sehr guten Netz zum sehr guten Preis. Und wir hören uns nächste Woche wieder.